Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Es ist mal wieder ein letzter Donnerstag im Monat. Es ist mal wieder ein Malen nach elektronischen Zahlen hier im Radio. Im Blue Moon findet das Chaos Radio statt. Das Chaos Radio ist die Sendung, wo der Chaos Computer Club und Anverwandte, Freunde und andere Entitäten, die sich möglicherweise auf unserer Welt rumtreiben, das Studio übernehmen und über ein Thema ihrer Wahl referieren. Und da geht es heute, möglicherweise ist das für euch ein überraschendes Thema, weil es euch in der letzten Zeit gar nicht begegnet ist, Überwachung. Dazu begrüße ich ganz herzlich Andreas Bog.
Schönen guten Abend.
Simon Wilnauer.
Hallo.
Und Joachim Charlotte.
Hallo.
Und Anna Biselli. Hallo.
Juhu.
Von ferne zugeschaltet, wie man gerade gehört hat. Wer das alles im Einzelnen ist, stelle ich euch gleich noch vor. Bevor das damit losgeht, möchten wir kurz mit Andreas über die aktuellen Themen sprechen, die in dieser Woche auch angefallen sind. Dann geht es um Datenanalyse. Also, weil die ganze Überwachung, die ist klar, man weiß jetzt also, okay, irgendjemand sammelt alle unsere Daten und die Frage ist aber, was passiert denn eigentlich damit? Und es gibt so zwei Argumente, die, wo Leute sagen, naja, das ist alles nicht so schlimm. Das eine ist, ach come on, da sind so viele Daten, da steigen die doch sowieso nicht durch. Das schaffen die gar nicht. Außerdem, wir schreiben einfach in jede E-Mail Bombe rein und dann ist das alles viel zu viel und verspammt und dann ist das zu. Werden wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Und die andere ist ja immer so, ne, ich bin ja sowieso nicht interessant. Also da müssten sie erstmal auf mich kommen. Und da gibt es möglicherweise auch so gewisse Techniken, wie man so vollautomatisch verdächtig wird. Fasse ich jetzt mal ganz kurz zusammen, wie es dann wirklich funktioniert. Das klären wir im Laufe dieser Sendung. Aber wie gesagt, erstmal die beiden aktuellen Sachen. Die eine ist ja, der Herr Snowden war jetzt im Fernsehen zu sehen. Und das war ja nach einer ganzen Weile das erste Mal, dass man den Typen, der für die ganze Aufdeckungsüberwachungsskandal überhaupt zuständig ist, dass man überhaupt wusste, dass der noch am Leben ist.
Und ich habe keine schlaflosen Nächte, weil ich getan habe, was ich für nötig hielt. Es war das Richtige und ich werde keine Angst haben.
Das und wie gesagt, ich fand das tatsächlich sozusagen ein bisschen, also gut, das zu sehen, weil man hat den, ich glaube, jetzt ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen. Der Herr Ströbele, unser Bundestagsabgeordnete, war angeblich da und hat ihn getroffen, aber man wusste eigentlich nicht so genau, ob er am Leben ist. Oder, Andreas?
Naja, es gab natürlich schon Kontakte, aber tatsächlich ist es der erste öffentliche Fernsehauftritt überhaupt seit den Veröffentlichungen und natürlich eine gute Nachricht. Ja, er lebt noch. Viel Überraschendes hat er nicht erzählt, also auch aus dem Grund, dass er ja da dieses Arrangement mit Putin hat. Er darf den USA nicht schaden und dafür bekommt er Asyl. Also eine interessante Propagandaposition, die der Herr Putin da einnimmt. Er will natürlich der USA nicht schaden, auf gar keinen Fall. Er ist ein großer Freund der USA und so weiter und so fort. Also ein interessanter neuer kalter Krieg, der da ausgebrochen ist. Ja, ich gebe deinen Spionen Asyl, dafür schickst du mir irgendwie schwule Sportler nach Sotschi. Bisschen bizarr.
Kann man machen. In dem Interview hat Snowden ja immer wieder gesagt, sozusagen, er möchte jetzt zu diesem Thema oder er kann zu dem Thema nicht sagen, weil er das den Journalisten, die seine Daten haben, überlässt, zu beurteilen, was an die Öffentlichkeit soll oder nicht. Aber der Verdacht ist halt genau, dass er einfach nur sich an dieses Abkommen hält, damit es Asyl nicht verliert. Da kann man ja übrigens noch schön spekulieren. Also er hat ja neulich auch diese so ein Chat-Interview gegeben, also wo er quasi live Fragen beantwortet hat auf einer Internetseite. Bringt er sich jetzt, also jetzt reine Spekulation und Position für das nächste Asylland, weil der Asylantrag in Russland läuft ja aus im Sommer.
Ja, na, die Frage ist, wo möchte er denn hin, ne? Also welches Land würde ihm denn Asyl geben? Ich glaube, er würde gerne nach Deutschland. Ich glaube, in Deutschland bekommen wir dafür keine passenden Mehrheiten, um das durchzuziehen. Ganz abgesehen davon, dass, wenn man Herrn Foschepot zum Beispiel glauben darf, da auch diverse Geheimverträge existieren, nach denen er sofort ausgeliefert werden müsste. Also Deutschland wäre technisch gar nicht dazu in der Lage, ihm Asyl zu gewähren, sondern wir müssten ihn ausliefern, entsprechend der Verträge, die wir haben.
Von denen wir aber nicht wissen, ob es sie gibt und wie sie lauten?
Zum Teil ja. Also
super!
Historiker erzählen uns, es gibt sie, aber wie das Geheimverträge so an sich haben, sind sie geheim. Was bleibt ihm sonst? Brasilien? So irgendwie irgendwas in Südamerika?
Ecuadorianische Botschaft?
Ja, also ich glaube, auf Dauer ist es ein bisschen ungemütlich. Es ist eine Art Luxusknast, da würde ich, glaube ich, auch nicht wohnen wollen.
Aber apropos Deutschland, er hat ja, also A kam es tatsächlich in dem Interview auch an einer Stelle vor, wo er gesagt hat, naja, ich habe ja schon sozusagen mehrfach versucht, Asyl zu beantragen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchen Ländern, aber zum Beispiel auch, dann fiel der Name Deutschland. Was ich auch interessant finde, ich habe mit einem amerikanischen Science-Fiction-Autor gesprochen, der sich auch sozusagen für so eine anderen Sachen interessiert, Bruce Sterling. Und der hatte die, also ich fand seine Sicht interessant, weil er meinte, entschuldigt mal Deutschland, ihr seid sozusagen von den Leuten, die jetzt nicht direkt an diesem Überwachungsding beteiligt sind, also diesen, wie heißen sie, Five Eyes, diese großen Staaten, sondern da seid ihr eine der größten politischen Mächte. Warum macht ihr nichts? Warum gebt ihr dem Typen nicht Asyl? Fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Allerdings mit der Zusammenarbeit, naja, da hat Herr Snowden auch die eine oder andere Sache dann doch nochmal gucken lassen.
Millionen und Millionen und Millionen von Datenverbindungen aus dem täglichen Leben der Deutschen, ob sie mit ihrem Handy telefonieren, SMS-Nachrichten senden, Webseiten besuchen, Dinge online einkaufen, all das landet bei der NSA.
Ja, also weil ja auch das sozusagen eine der Dinge ist, die immer wieder rumgehen, dass Leute so denken, ja, also der BND ist wahlweise zu doof, das ist das eine, was man immer hört, oder das machen die doch nicht. Aber also Snowden hat also relativ wortwörtlich zitiert gesagt, NSA und BND gehen zusammen ins Bett. Und das ist sozusagen eine der deutlicheren Sachen, die er da zu hören gegeben hat.
Ich glaub,
ist das keine große Überraschung für dich, Andreas?
Eine mittelgroße. Ich glaube, das erklärt auch, warum das mit dem Asyl schwierig werden wird, weil Deutschland ja durchaus auch profitiert. Es gibt den Zugang zu dem X-Key-Score-System. Das ist etwas, was wir zumindest vermutet haben. Und auch dieses No-Spy-Abkommen, von dem ja immer viel geredet wurde, ist ja eigentlich weniger ein No-Spy-Abkommen, sondern der Versuch Deutschlands aus der zweiten Klasse Partner der USA zur ersten Klasse aufzurücken. Also der Versuch aus den Five Eyes ein Six Eyes zu machen. So, wir wollen auch gleichberechtigt mit den anderen Jungs mitspielen im internationalen Weltgeschehen. Und das ist auch, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die darüber gekommen ist. Natürlich macht Deutschland damit. Natürlich weiß der BND davon. Natürlich benutzen die dieselben Systeme. Da findet ein Datenaustausch, ein Informationsaustausch, ein Austausch von Erkenntnissen statt, ein Austausch von Mitarbeitern, Schulungen und so weiter und so fort. Also Deutschland steckt einfach in der Überwachung genauso mit drin wie die ganzen anderen Länder, von denen wir gehört haben.
Hurra! Sozusagen. Und dann gibt's ja die Idee, dass die immer wieder zu hören ist, dass man das, dass nicht das Deutschland, vielleicht wäre das auch eine gute Idee, dass man das Internet sozusagen in Teile, in nationale Teile unterteilt. Und da ist das dann alles ganz sicher. Diese Idee, dass man quasi also sowas wie eine deutsche E-Mail zum Beispiel etabliert, hat der Herr Snowden auch eine Absage erteilt.
Es wird die NSA nicht daran hindern, ihre Arbeit fortzusetzen. Sagen wir es mal so, die NSA geht dahin, wo die Daten sind. Wenn sie es schafft, Nachrichten aus den Telekommunikationsnetzen Chinas zu sammeln, wird es ihr vermutlich auch gelingen, an Facebook-Nachrichten in Deutschland ranzukommen.
Tja, gut, hätten wir das auch geklärt. Also nicht nur, dass der BND mit der NSA wahrscheinlich zusammenarbeitet, es hilft auch nichts, wenn wir unser eigenes Internet bauen. Keine große Überraschung, das haben wir, also ihr zum Beispiel schon immer gesagt, mit ihr meine ich jetzt, sagen wir mal, Club und so Leute, die angeblich Ahnung vom Internet haben.
Ja, die ganze Snowden-Geschichte ist natürlich ein einziges Told you so. Also wir haben es schon immer gewusst, wir haben es schon immer geahnt, also die meisten Leute waren ein bisschen schockiert, wie weit es dann wirklich geht. Also es gab auf dem Kongress eine Präsentation von real existierender Überwachungstechnik, die die NSA eingesetzt hat in den Jahren 2008, also alles schon ein bisschen älter, aber wo also wirklich abstruse technische Lösungen, die zum Beispiel darauf hinausliefen, dass man mit einer großen Mikrowelle von außen gegen die Hauswand strahlt und dann in einem Tastaturkabel zum Beispiel so eine Mini-Antenne drin ist, also noch nicht mehr Elektronik, sondern einfach bloß ein kleines Stückchen Metall und man von außen mit einer großen Mikrowelle mit einer hohen Leistung dagegen strahlt und das reflektierte Signal sich anguckt, um Überwachung zu machen, solche Geschichten, dass auf dem Postwege Server abgefangen werden und dann in die Ethernet-Buchse, also der da hinten, wo man sein Netzwerkkabel reinsteckt, diese Buchse, dass in diese Buchse ein WLAN-Router eingebaut wird, über den man dann Zugriff auf das Netzwerk hat und so weiter und so fort. Also eine ganze Liste von solchen Techniken, wo man auch hinterher dasteht und einfach nicht mehr weiß, wie man denn überhaupt gegen solche gezielte Angriffe vorgehen kann. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse. Man kann viel tun, was die sogenannte Schleppnetzüberwachung angeht. Also das, worüber wir hier reden heute Abend hauptsächlich, dass man die großen Datenmengen nimmt, alles, was anfällt, alles überwacht und versucht, daraus Sachen zu extrahieren. Dagegen kann man, und das ist die einzige gute Nachricht, die wir haben von Snowden, mit Kryptografie etwas machen. Gegen gezielte Angriffe kann man sehr, sehr wenig machen.
Das war die eine Sache, die auch sozusagen, wie gesagt, den Weg ebnet für das, über das wir heute Abend sprechen wollen, nämlich die massive Massendatenüberwachung und dann auch Analyse. Dazu kommen wir gleich. Es gab noch eine zweite Neuigkeit, Nachricht diese Woche, die mit dem Chaos Computer Club zu tun hat. Und zwar, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Bundesregierung verklagt? Also so Strafanzeige gegen einzelne Politiker?
Ja, nicht nur das. Es gibt auch eine Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Diese Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte halte ich tatsächlich für erfolgversprechender als die Strafanzeige gegen die Bundesregierung, weil wer ermittelt denn gegen die Bundesregierung? Das ist im Zweifel die Generalstaatsanwaltschaft. Und wer ist denn weisungsbefugt gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft? Die Bundesregierung. Also das wird vermutlich nicht viel bringen. Das ist eher ein politisches Signal, als dass da tatsächlich was passiert. Mhm. Ich verspreche mir von der Klage von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tatsächlich sehr, sehr viel mehr, weil die unabhängig sind, die auf anderen Grundlagen, nämlich auf den vereinbarten Menschenrechten, die ja zum Beispiel auch im Vertrag von Lissabon festgelegt sind, werden auch im Anhang, aber immerhin verbindlich, entscheiden können und einfach mal objektiv sich angucken können, ob das, was zum Beispiel die Regierung Cameron da tut, ob das, was auch die Bundesregierung der BND tut, ob das überhaupt rechtmäßig ist, nämlich tatsächlich alle immer und überall komplett zu überwachen.
So, sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es geht jetzt gerade erst los. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Also jetzt, wo wir uns noch mal eine Viertelstunde Zeit genommen haben, um wirklich zu zeigen, das mit Überwachung ist nicht nur so ein ausgedachtes Ding, wissen wir, diese ganzen Daten fallen also irgendwie an. Und dann ist halt die Frage, was macht man damit? Und da begrüße ich jetzt noch mal einzeln vorgestellt die Gäste des heutigen Abends. Da haben wir zuallererst Joachim Charlotte, ein Linguistikprofessor. Wir werden später noch ausführlich drüber reden. Er rollt mit den Augen. Ist das was Schlimmes, ein Linguistikprofessor zu sein?
Nein, das ist das Beste, was man werden kann.
Okay, aber du kannst jetzt sagen, jetzt schon mal kurz erklären, was genau Linguistik mit Überwachung zu tun hat.
Abgesehen von den Metadaten, die natürlich anfallen, sind viele Daten, die wir jeden Tag so produzieren, sprachlicher Art. Wir schreiben E-Mails, wir posten irgendwelche Sachen auf Facebook, wir twittern. Und all das kann man natürlich mit sprachlichen Methoden dann auch auswerten. Man kann dem Sinn, den wir mit diesen Worten verbinden, relativ nahe kommen, indem man sie mit der entsprechenden Software und den entsprechenden Algorithmen anschaut automatisch.
Okay, also das ist schon mal der wichtige Punkt, auf den wir nachher noch genau aufgehen. Es muss nicht ein Mensch davor sitzen und sagen, okay, der hat was Böses gesagt, sondern man kann das, bis zu einem gewissen Grad zumindest, auch berechnen.
Ja. Die Rolle des Menschen müssen wir dann nochmal diskutieren.
Die diskutieren wir nochmal, aber wir gucken erstmal, was dann auch mit dem Computer geht. Dann haben wir Simon Willnauer. Der ist, er wird bestimmt auch gleich mit den Augen rollen heute, der Praktiker. Simon, was machst du?
Also ich kümmere mich eigentlich mehr darum, die Software zu schreiben, die Linguisten und auch an Firmen oder die besagte NSA eventuell auch benutzen, um diese ganzen Daten zu verarbeiten und die Informationen daraus zu extrahieren.
Warte, du schreibst die Software für die NSA?
Naja, wir schreiben Open-Source-Software. Das heißt, sie könnten diese Software auch benutzen.
Ja.
Das ist Fluch und Segen. Ne? In dem Moment, wo sie frei ist, darf sie auch jeder benutzen. Mhm. Da kann man an der Stelle nicht so viel dagegen tun.
Genau, und zu sagen, und du bist heute hier, weil du einer derjenigen bist, die sich damit beschäftigen, wie man Daten massiv, also massive Anhäufung von Daten verarbeiten kann.
Richtig.
Und das, wir wollen das vor allen Dingen deshalb klären, weil die Idee oder eine Hoffnung vielleicht auch immer ist, dass es so viele Daten sind, das könne man ja gar nicht alles bearbeiten, dass das möglicherweise doch geht und wie viel Aufwand es ist, das klären wir heute noch mit Simon. Und dann haben wir noch Anna zugeschaltet. Hallo nochmal, Anna.
Hallo.
Die das versucht, was wir heute in der Sendung auch versuchen, nämlich zu erklären, was man mit diesen Daten alles machen kann. Anna ist Informatikerin und Bloggerin bei Netzpolitik, habt ihr möglicherweise schon mal gehört, ein Blog aus Berlin, und hat da so eine Artikelserie How to Analyze Everyone, also wie man wirklich jeden analysiert. Sind erst zwei Teile erschienen, aber es ist genau dieses Thema. Anna, worüber hast du da schon geschrieben?
Ja, also bei dem ersten Artikel ging es einmal darum, dass es gerade diese Handy-Geschichte mit der NSA aktuell war. Das heißt, dass die NSA orten konnte, was man denn mit Handyortung, ja, was man daraus extrapolieren kann. Das heißt, mit wem man unterwegs ist und mit welchen Menschen man sich wohin bewegt. Und der zweite Teil hat sich eben darum gedreht, um sprachliche Aspekte. Das heißt, wie ich rausfinden kann, ob ich irgendwas mag. Das heißt, wenn jemand meine Blogposts, meine Twitter-Posts, meine Facebook-Posts automatisch durchsucht, wieder feststellen kann, was ich so mag und welche Meinung ich auch zu bestimmten Themen habe. Das heißt, ob ich jetzt vielleicht ein radikaler Linker bin oder potenzieller Terrorattentäter oder irgendeine andere Kategorie von Mensch.
Wie viel über dieses Thema hast du gewusst, bevor du angefangen hast zu recherchieren?
Das kommt ganz auf die Themen drauf an.
Ja, also jetzt auch sagen auf das Letzte, auf diese sprachliche Verarbeitung. Ja.
Das sprachliche Verarbeitungsthema war sogar im Studium mal, ist mir über den Weg gelaufen, nämlich in einem Seminar, und das hat mich relativ fasziniert, weil ich eben mir gar nicht so bewusst dessen war, dass man Meinungen in großem Stil einfach automatisch analysieren kann und welche Formen das annehmen kann und für wen das eigentlich interessant ist. Das heißt, dass das für ganz verschiedene Interessensgruppen interessant ist. Einmal für die Werbeindustrie, für die NSA eben auch und vielleicht auch für den zukünftigen Arbeitgeber.
Was hast du da entdeckt? Also wie funktioniert das? Also weil ich da habe immer noch so am Anfang gedacht, naja gut, also wenn du jetzt einen Text in ein Computerprogramm reinwirfst, dann kann es halt irgendwie die Buchstaben zählen und vielleicht noch irgendwie Groß- und Kleinschreibung und Rechtschreibung unterscheiden. Aber wie findet das dann daraus aus, ob da eine Meinung dahinter steckt oder nicht?
Das Erste, was man braucht, man muss dem Computer sozusagen beibringen, was eine Meinung überhaupt ist. Das heißt, der ist ja erstmal doof und sieht wirklich nur Buchstaben. Mhm. Und da muss man ihm einmal erstmal beibringen, was sind Wörter, was ist die Grammatik dahinter, was ist der Sinn hinter den einzelnen Wörtern und was ist jetzt wirklich diese Meinung. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, wie jetzt das zum Beispiel eine Meinung dadurch gebildet wird, dass ich einmal das Meinungsobjekt habe, das, worüber ich mir die Meinung bilde. Dann habe ich von diesem Objekt bestimmte Unterobjekte. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Politik generell rede, dann habe ich vielleicht eine andere Meinung zur CDU, als ich zu Angela Merkel habe. Und dann hat jedes Wort ja auch eine Bedeutung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das ist grottenschlecht, dann weiß ich, das ist eine negative Meinung, aber es ist auch noch eine sehr negative Meinung, die jetzt schlechter ist als nur das Wort schlecht. Und das muss man dem Computer eben auch beibringen. Und wie man das macht, kann man eben auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen angehen. Und man muss eben auch berücksichtigen, dass ich jetzt aus so einem kurzen Textschnippel wie jetzt eine Twitter-Meldung ganz andere Informationen ziehen kann, wie aus einer ausführlichen Filmrezension zum Beispiel. Und dass ich da auch ganz andere Techniken und ganz andere Erkenntnisse drauf anwenden muss.
Hat dich die Ergebnisse deiner Recherche, haben die dich dann erschreckt? Also was man da alles rausziehen kann aus diesen Sachen?
Auf der einen Seite erschreckt, auf der anderen Seite auch fasziniert. Das heißt, auch die Schwierigkeiten, die es dabei gibt und vor allem die Bandbreite an Lösungen, die es dabei gibt, hat mich fasziniert. Und zum Beispiel auch Aspekte, die mir vorher gar nicht bewusst waren, nämlich, dass man nicht einfach so ein generelles Modell schaffen kann, sondern dass man auch für jede Sprache zum Beispiel ein eigenes Modell schaffen muss, dass man für jeden Kulturkreis eigene Modelle schaffen muss, dass es zum Beispiel einen Unterschied macht, ob ich jetzt aus Europa komme oder aus Asien, wenn es zum Beispiel um Ironie und um Färbung von gewissen Sprachkonstrukten geht. Und dass man vielleicht dann einfach nicht pauschal sagen kann, ich analysiere jetzt das Internet.
Also sagen, die Analyse ist dann immer auf ganz bestimmte Dinge eingeschränkt. Also du, in deinem Beispiel ist es zum Beispiel Filmkritiken. Jetzt ist ja die Texte, die du da geschrieben hast, sind alles aus öffentlich verfügbaren Informationen, oder es bezog sich auf öffentlich verfügbare Informationen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn ich nichts mehr öffentlich ins Netz schreibe, dann kann mich auch niemand mehr analysieren. Aber das ist ja möglicherweise nicht das, was wir wollen, weil das Netz ja dann doch auch irgendwie cool ist und Spaß macht. Gibt es da irgendwie Techniken dagegen? Hast du da welche entdeckt zumindest?
Meinst du Techniken dagegen, dass man sich analysieren lassen kann?
Dass man sich analysieren lassen kann, genau. Also kann ich eine meinungsstarke Filmkritik schreiben, ohne dass jemand meine Meinung... Warte. Also ohne dass ein Computer meine Meinung rausfinden kann.
Das Einzige, was man, glaube ich, wirklich verhindern kann, ist, dass der Computer rausfindet, dass es meine Meinung ist. Also das heißt, es ist ja vielleicht gar nicht so tragisch, dass jetzt die Filmfirma rausfindet, wie gerade die breite Masse an Menschen ihren Film findet. Aber vielleicht will ich ja eben nicht, dass der Verfassungsschutz rausfindet, dass ich jetzt eher dem linken Spektrum angehöre. Das ist ja schon ein Unterschied von dem, was ich vielleicht verhindern will und was in Ordnung wäre. Hm. Das heißt, ich kann zum Beispiel erstmal versuchen, nicht für jeden Dienst das gleiche Pseudonym oder sogar meinen Klarnamen zu verwenden. Wenn ich jetzt alles über mein eigenes Google-Konto mache und über meine Google-Plus-Seite meine Meinung veröffentliche, ist natürlich klar, dass jeder weiß, was ich für eine Meinung habe. Aber wenn ich jetzt überall erstmal ein anderes Pseudonym und ein verschiedenes Konto und auch verschiedene Dienste benutze, ist es erstmal nicht so einfach. Und wenn ich dann auch noch durch Techniken wie Tor und so weiter verhindere, dass ich alles von der gleichen IP-Adresse mache, dann wird es eben noch mal schwieriger, die ganzen Einzelmeinungen, die ich verbreite, auf mich zurückzuführen.
Man muss also viele sein im Internet, das macht uns vielleicht schizophren. Was werden denn in einer Artikelserie die nächsten Sachen sein, die du bearbeitest, um rauszufinden, wie wir alle analysiert werden können?
Das nächste, was ich geplant habe, ist ein Artikel über Techniken, wie man vorhersagen kann, wo man sich als nächstes aufhalten wird. Das heißt, da gibt es auch ganz, sag ich mal, gruselige Geschichten, die eben aus Datensätzen, wo ich mich vorher aufgehalten habe, die zum Beispiel über mein Handy ermittelt wurden, bestimmen können, wo ich mich wahrscheinlich dann in der nächsten Stunde aufhalten werde oder wo ich mich wahrscheinlich hinbewegen werde.
Okay, und das funktioniert schon, das wird schon gemacht oder ist es noch eine Idee, die in der Entwicklung ist?
Das wird schon gemacht und es gab vor ein paar Jahren gab es da einen riesigen Datensatz zu. Das hat nämlich Nokia gemacht. Die haben Freiwillige in der Schweiz gefunden, relativ viele, die über einen ziemlich langen Zeitraum quasi ein Handy mit GPS-Sender mit sich getragen haben und eben fleißig ihre Standortinformationen weitergegeben haben. Und seit es diesen riesigen Datensatz mit jeweils den einzelnen Personen gab, ist da ziemlich viel Forschung passiert und ziemlich viele Leute haben sich da eben raufgestürzt und versucht, da Informationen rauszugewinnen und das Feld ist so ein bisschen aufgeblüht.
Na, das kann ja noch heiter werden. Jetzt ist ja, und das ist die andere Perspektive auf das, was du machst, du hast das ja für einen Blog geschrieben, für Netzpolitik.org, mit dem Ziel, das so zu erklären, dass du, hab ich zumindest verstanden, dass es möglichst viele verstehen. Weißt du, ob dir das gelungen ist oder was hast du für Reaktionen auf deinen Artikel bekommen?
Also ich habe zum Beispiel jetzt, sage ich mal, von meiner Mutter die Reaktion bekommen, dass sie meinte, ach, das ist ja doch gar nicht so einfach und ja, da müsste man ja eigentlich mal was machen. Das heißt, dieses klassische, ja, da habe ich ja nichts zu verbergen und ich bin ja langweilig, zieht dann eben nicht mehr ganz, weil man eben dann auch sieht, dass vielleicht weiß man ja gar nicht, was man zu verbergen hat. Vielleicht denken ja die anderen oder vielleicht findet ja der Computer irgendwas raus, was nicht mal unbedingt stimmen muss und was dann doch plötzlich irgendwie verdächtig ist. Wir hatten ja, also der Fall von André Holm ist ja relativ bekannt, das heißt, der war Soziologe und hat über Gentrifizierung geschrieben und plötzlich stand eine Truppe bei ihm vor der Tür und meinte, er wäre in der militanten Szene unterwegs, weil er eben ungefähr die gleiche Wortwahl benutzt. Und er wusste ja überhaupt nicht, dass er angeblich irgendwas zu verbergen hat und das kann ja prinzipiell jedem passieren, weil so eine Software ja auch Fehler machen kann.
Und das heißt, diesen Effekt hast du mit den Artikeln auch erreicht?
Ja, doch, auf jeden Fall, weil eben diese Überwachung nicht mehr so abstrakt wird und man sich denkt, ja, da kommen Daten in eine Maschine rein und am Ende kommt irgendwas raus, sondern wenn man mal sich selber auch so ein bisschen reflektiert und sich überlegt, was an meiner Sprache und was an dem, was ich im Netz hinterlasse, könnte verdächtig sein, auch wenn es für mich selber relativ abwegig erscheint, merken doch viele, dass sie vielleicht nicht vorsichtig sein müssen, aber dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sie plötzlich in so ein Raster fallen.
Glaubst du, dass sich diese Erkenntnis, dass man die langfristig irgendwie durchsetzen kann oder wird das immer nur einigen wenigen vorbehalten sein, sich auf diese Art und Weise verrückt zu machen?
Auf der einen Seite muss ich sagen, ich hoffe, dass sich Leute nicht verrückt machen, sondern primär sich dessen bewusst werden und sich dann eben mit den Möglichkeiten, die sie haben, schützen, um sich eben nicht selbst zu zensieren, weil im Prinzip der Effekt, den ich nicht erreichen will, ist, dass Leute plötzlich online nichts mehr von sich preisgeben und überhaupt nicht mehr online partizipieren, sondern dass Leute sich einfach dessen bewusst werden und sich so gut schützen, wie sie eben können und nicht mehr alles unter ihrem Klarnamen veröffentlichen zumindest.
Okay, also auch das ist eine spannende Beobachtung. Man kann sich auch mit dem Thema, was ist eigentlich durch Überwachung alles möglich, beschäftigen, ohne gleich zu sagen, wir dürfen nichts mehr im Internet machen und müssen selbst unsere klarsten, öffentlichsten Aussagen verschlüsseln. Anna, vielen Dank in diesen Einblick in das Blog Netzpolitik.org und die Art und Weise, wie man versuchen kann, einer breiteren Öffentlichkeit zu beschreiben, was man mit Überwachungsdaten eigentlich alles anstellen kann. Damit ist der erste Schritt heute in der Sendung getan, denn genau das wollen wir heute hier erreichen. Wir sprechen jetzt gleich drüber, was man eigentlich dafür an Leistungsfähigkeit braucht, also an Hardware, an Programmierkram, wie viel Aufwand das ist, ob man dazu ein riesiger Geheimdienst sein muss, um, sagen wir mal, keine Ahnung, alle unsere Twitter-Daten zu verarbeiten und ob das möglicherweise auch mit unserem kleinen Hauscomputer geht. Machen wir gleich. Vorher gibt es noch eine ganz kurze Musik und die Nachrichten. Dann hören wir uns wieder hier im Chaosradio. Bis gleich.
Fritz. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz und es geht um die massenhafte Überwachung von uns und was man dann überhaupt damit macht, weil das Problem ist immer, ja natürlich, die überwachen uns halt alle, aber was machen sie dann damit? Das wollen wir heute mal erklären, also zumindest das, was technisch möglich ist. Damit begrüße ich wiederum die vier Gäste, die heute hier sind, Anna Biselli, Andreas, Simon und Joachim. Hallo und guten Abend nochmal zusammen.
Hallo.
Hallo. Guten Abend.
Sehr schön. So, wir haben gerade mit Anna geklärt, die für Netzpolitik Texte schreibt, wo sie auch das versucht, was wir versuchen, nämlich der Öffentlichkeit zu erklären, wie das mit diesem Überwachungsding so funktioniert. Und haben also auch schon Reaktionen darauf gehört und grob, was da so möglich ist, zum Beispiel, indem man Sprache überwacht. Das werden wir noch ein bisschen weiter ausführen. Wir wollen vor allen Dingen jetzt mal drüber sprechen, diese massenhaften Datenverarbeitung, bevor wir feststellen, was da alles geht, die muss ja auch jemand machen. Also da muss ja irgendwo ein Computer stehen und da muss irgendjemand irgendwas programmiert haben, was dann irgendwie dieses Ding analysiert. Und wenn man immer diese Horrormeldung hört, dass irgendwie Millionen und Milliardenfach unsere Daten abgehört werden, dann denkt man sich so, naja, das müsste aber schon so irgendwie so ein, keine Ahnung, staatengroßes Rechenzentrum sein, wo aber Trilliarden von Prozessoren dran werkeln. Oder es ist vielleicht doch anders und deswegen ist Simon Willnauer hier, der nämlich genau sowas, naja, vielleicht programmiert. Also vielleicht. Nochmal langsam. Was machst du eigentlich?
Also eigentlich beschäftige ich mich damit, Suchmaschinen zu bauen. Das ist, was ich seit einigen Jahren mache. Und der Begriff Suchmaschine, den kennt eigentlich jeder. Ne? Mhm. Ich meine, wer benutzt Google nicht mehrmals täglich oder irgendeine andere der großen bekannten Suchmaschinen? Eigentlich jeder, der im Internet unterwegs
Warum baut man dann noch neue, wenn es die doch eh schon gibt?
Naja, ich meine, die Google-Suchmaschine, die kann mir zwar das ganze Internet durchsuchen, aber wenn ich zum Beispiel meine eigenen Daten durchsuchen will, als Firma oder auch als Privatperson, dann möchte ich die vielleicht nicht direkt Google zur Verfügung stellen, sodass Google jetzt die durchsuchen kann, aber ich möchte meinen eigenen Service, meinen eigenen Dienst zur Verfügung stellen, um diese Daten zu durchsuchen. Eine der bekanntesten Suchmaschinen, die jetzt nicht Google ist, würde ich sagen, ist die Wikipedia-Suche. Ne? Die hat auch jeder schon mal benutzt. Mhm.
Und sowas baust du also?
Genau.
Und wie kommt es jetzt dazu, dass das in diesen Analyse massenhafter Datenberge reinpasst? Also bist du da auch so jemand, wo man sagt, okay, hier, mach doch mal in sofort alle Twitter-Nachrichten und sag mir, wie oft da drin das Wort grün vorkommt, oder?
Weiß ich jetzt nicht genau, was ich darauf antworten soll. Nein, also es geht eigentlich eher darum, dass die Technologie, die man dazu benutzt, um einerseits Daten zu analysieren und andererseits Daten zu durchsuchen, sehr, sehr ähnlich ist. Mhm. Und was immer mehr aufkommt, ist Suchmaschinen oder die Technologie, die man als Suchmaschine bezeichnet, auch zur Datenanalyse benutzt. Mhm. Weil sie einerseits mit sehr, sehr großen Datenmengen gut umgehen kann. Es gibt den technischen Begriff, die Datenstrukturen, die dafür gebaut sind, kann man sehr gut benutzen, um Informationen zu extrahieren, Daten zu aggregieren, zu sehen, welche Teile der Informationen, welche Teile der Dokumente, der Texte relevant sind oder nicht. Und da stellen sich schon Synergien her, die man da auch ausnutzen kann an der Stelle.
Ja, Joachim hebt die Hand und möchte etwas sagen.
Ich habe einfach eine interessante Zwischenfrage, weil du gesagt hast, Suchen und Datenanalyse nähert sich immer mehr an. Inwiefern ist es denn schon das Gleiche geworden? Und beziehungsweise inwiefern mache ich eigentlich vorher das Gleiche? Also wenn ich suche, analysiere ich ja im Grunde schon. Und was heißt das eigentlich für die automatische Durchforstung von großen Datenmengen durch Geheimdienste? Ist das dann nur eine Suche oder ist das nicht auch schon eine Analyse?
Es ist auf jeden Fall beides. Es ist an der Stelle, werden für einen dieselbe Sache die gleichen Werkzeuge benutzt. Man kann sich das wirklich als Werkzeuge vorstellen. Die Werkzeuge allein machen es natürlich nicht. Wenn ich einen Bagger fahren kann, brauche ich immer noch einen Bagger. Aber wenn ich einen Bagger habe, heißt es noch nicht, dass ich Bagger fahren kann. Da gehören immer beide Seiten dazu. Ja. Eines auf der einen Seite die Werkzeuge, um die Analyse wirklich auszuführen und das Wissen, wie man diese Werkzeuge benutzt. Und dann fehlen nur noch die Daten. Da kann es losgehen.
Aber nochmal, man wirft diese Daten da rein, aber also in meinem einfachen Vorstellungsgeist ist es ja so, eine Suchmaschine ist letztendlich nichts anderes als eine Textsuche. Also wenn ich in einem Textdokument Steuerung F drücke, ein Wort eingebe, dann sucht mir das einfach die Erscheinungsstelle in diesem Text heraus. Aber wenn ich jetzt Daten analysieren will, gehört der anscheinend ein bisschen mehr dazu. Also
das Spannende ist ja, wenn man dann versucht, Sachen zu verknüpfen. Also wenn wir mal bei den Twitter-Nachrichten bleiben. Ja, wir bauen ein System, wo alle Twitter-Nachrichten reinfallen. Mhm. Dann zu sagen, gib mir mal alle, in denen das Wort grün vorkommt, ist ja eine einfache Suche. Aber irgendwie gib mir mal alles, wo irgendwie Merkel und doof vorkommt. Das ist ja eine Verknüpfung dieser beiden Suchen. Und das ist ja schon ein Stückchen eine Analyse, nämlich irgendwie ein Vorkommen von diesen beiden Worten im selben Tweet. Und da ist, glaube ich, die Also da kommen dann wieder die Analysten ins Spiel. Also Kollokation von Suchworten ist sozusagen der Terminus von der Analyseseite her. Und such mal die Twitter-Nachrichten, wo diese beiden Worte zusammen vorkommen. Das ist der technische Teil, die Suche. Also da an der Stelle verknüpft sich das.
Aber es geht sozusagen tatsächlich schlicht um einfach um Textanalyse. Oder gibt es da auch mehr?
Es gibt auf jeden Fall mehr. Geografische Analyse zum Beispiel. Wenn man jetzt zu den verknüpften Worten oder Texten auch noch eine geografische Information dazu setzt, sagt, wo kommt diese Information her? Wo ist dieser Tweet? Von wo ist dieser Tweet gesendet worden? Aus welchem geografischen Teil der Erde? Zu welchem Zeitpunkt? Und wie viele Tweets kamen in einem bestimmten Zeitintervall aus einer bestimmten geografischen Location?
Und kann man das dann auch sozusagen mit anderen Daten verknüpfen? Also man weiß ja von Twitterern manchmal irgendwie, keine Ahnung, wo ihre Webseite ist, was für ein Geschlecht sie haben oder welchen Namen sie tragen oder irgendwie sowas?
Ja, das ist dann am Ende wirklich eine Aggregation, die ich mir beliebig zusammenstellen kann. Mhm. Also ich kann aggregieren über, wo kommen die Tweets her, zu welchem Zeitpunkt, welche Sprache hat diese Person benutzt auf ihrem Telefon, sind positive oder negative Worte vorgekommen in den Tweets? Welche davon sind da vorgekommen? Und das ist auch wirklich, worauf es hinausläuft. Es ist nicht so, dass die Maschine mir hinterher einen Satz gibt und sagt, ich habe hier 5 Personen gefunden, die haben politische Absichten in einer bestimmten Ausprägung. Sondern es geht eher darum, zu sagen, im Moment kommen Informationen aus bestimmten Teilen der Erde, die eine gewisse Aussage, eine positive oder eine negative Aussage über einen ein abstraktes Thema.
Ja, da können wir jetzt 2 Fragen an. Also die eine ist sozusagen, wie viele von diesen Daten kannst du, also nur falls jetzt der Eindruck entsteht, ist es nicht so, dass du jetzt eine Twitter-Analysemaschine baust, sondern das nehmen wir jetzt gerade nur als Beispiel.
Richtig.
Genau. So, und jetzt schließt sich die Frage an, also A, wie viele dieser Daten kannst du denn gleichzeitig verarbeiten und dann wie schnell geht das? Also weil ich denke immer noch, es ist die eine Sache, wenn ich so einen großen Textblock irgendwo reinwerfe und dann einfach 3 Wochen warte, bis er analysiert ist. Und die andere ist genau, wie viel geht überhaupt? Also wie viel kann man da reinwerfen in die Maschinen, die du baust?
Also das Spektrum ist da natürlich relativ groß. Das ist schwer abhängig davon, wie viel Hardware, also wie viel Computer ich am Ende zur Verfügung habe, um das Ganze aufzubauen. Aber es ist am Ende des Tages wirklich nur eine Frage des Geldes. Mhm. Ich kann mir, wenn ich genug monetäre Mittel zur Verfügung habe, kann ich wirklich so viele Computer kaufen, dass das auch in einem ganz, ganz großen Stil, also Hunderten von Tausenden Dokumenten pro Sekunde in 1-2 Sekunden ausgewertet ist. Also das ist durchaus möglich. Da kann man schon fast von Echtzeit sprechen.
Okay. Wenn du jetzt monetäre Mittel sagst, von welchen Größenordnung reden wir da? Also lass uns einfach so das Beispiel nehmen. Jemand kommt zu dir und sagt, Simon, sagt er, pass mal auf, ganz Twitter, bau das mal bitte. Was würdest du denn für eine Hausnummer veranschlagen?
Oh, das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich.
Naja, aber reden wir von Fantastilliarden, Trilliarden, nein. Millionen?
Also ich würde die gesamte Datenmenge von Twitter, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie viel das ist.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, sind 500 Millionen Tweets am Tag.
500 Millionen Tweets am Tag. Ich meine, da braucht man schon eine ganz schöne Infrastruktur, um das wegzuschreiben. Ne? Mhm. Allein schon, um es zu speichern, muss ich mir überlegen, was ist der Speicherplatz. Das sind ja nicht nur die 140 Characters, ne? Ja. Nicht nur die 140 Zeichen, die da gespeichert werden, sondern es wird auch noch gespeichert, wann, wo kommt das her, von welchem Gerät kam das, zu welcher Uhrzeit etc. etc. Da kommen natürlich schon ein Haufen Daten zusammen. Und naja, auf der einen Seite muss ich mir eben die Hardware anschaffen, dass ich das speichern kann, Festplatten, die groß genug sind. Auf der anderen Seite die Rechenleistung, um was zu verarbeiten. Und natürlich die Leute, die sich darum kümmern, dass diese Maschinen auch funktionieren.
Mhm. Aber so, ja, aber welche Größenordnung ist das? 10 Rechner, 100 Rechner, 1000 Rechner?
Ich würde eher sagen, Zehntausende von Rechnern, die da zusammenspielen an der Stelle, so, bei dem Datenaufkommen.
So, jetzt denkt aber sozusagen der normale Radiohörer, denkt so, warte mal, 10.000 Rechner, also ich stelle mir jetzt diesen Desktop vor, der bei mir unter dem Schreibtisch steht, und davon 10.000, das ist ja sozusagen mehrere Fußballfelder groß, aber Rechner sind ja sozusagen in der Fachsprache so eher kleinere Geräte, die man in so Regale reinschiebt.
Richtig.
Also, ja, kannst du mal so, also kannst du, es, wir, okay, wir weisen jetzt
an dieser Stelle, durchrechnen, wir, so ein 19 weisen, Zoll
Rechner. Warte mal,
so
ein, ich möchte, ja. Ganz kurz. Wir machen jetzt Spekulationen. Also was wir sagen, das möchte nicht bitte jemand dann hinterher hingehen und sagen, die haben aber gesagt, dafür braucht man nur 19.234 Rechner, sondern wir spekulieren jetzt einfach. Und zwar nur, um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. Darum geht es. So, das also, nachdem wir das jetzt gesagt haben, also du wirst nicht festgenagelt, aber bitte eine Größenordnung, wie so eine Operation aussehen könnte.
Gut, jetzt lass mich hinreißen zu an der Stelle. Also ich sagen wir mal eine komplette Größenordnung von einem Petabyte in kleinen Dokumenten kann ich durchaus auf einer Rechenfarm von ca. 500 bis 600, 700 Rechnern kann ich schon ordentlich was anstellen. Okay. Und 500, 600, 700 Rechner, das hört sich jetzt viel an, ne? Das sind jetzt nicht 500, 600, 700 Computer, die ich nebenhin stelle und die muss ich mir alle kaufen. Die kann sich jeder Normalsterbliche mit einer Kreditkarte innerhalb von 15 Minuten starten.
Das ist sozusagen dieses Cloud, von dem wir mal alle reden. Wie teuer ist da einer?
Das kommt darauf an, wie groß die sind. Da kann man aber bei einer kleineren Maschine kann man von sowas 30 bis 40 Euro pro Monat, wenn der einen Monat durchläuft, rechnen.
Also das heißt aber, wenn man sich das alles, was du jetzt gesagt hast, zu dem dich hast hinreißen lassen, wenn man das zusammennimmt, ist sozusagen also die Analyse wirklich riesiger Datenmengen, zwar ein ordentliches Sümmchen,
ja,
aber durchaus eins, das man aufbringen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn man das sozusagen, wenn man da irgendwie...
Wenn wir das jetzt alles miteinander multiplizieren, kommen wir auf irgendwie 20.000 Euro im Monat für eine Maschine, die uns ganz Twitter in 24 Stunden auswertet.
Das hört sich dann schon wieder nicht mehr so viel an.
Das ist durchaus bezahlbar für jemanden, der da Interesse dran hat. Also es ist kein Spiel, das nur die ganz, ganz Großen spielen können, sondern das ist auch etwas, was, sagen wir mal, jede mittelständische Politikberatung für einen machen kann.
Wie war nochmal das Budget von der NSA? Weiß man nicht genau, weil es geheim ist, richtig? Aber möglicherweise mehrere Millionen. So, jetzt hast du ja auch gesagt, also das ist, die Hardware ist das eine, was man braucht. Das andere ist sozusagen, man muss ja Leute, die diese ganze Analyse-Software erstmal schreiben. So, dann, die sind wahrscheinlich auch erstmal teuer, weil das sind ja super Spezialexperten. Aber muss man so eine Software dann sozusagen betreuen im Sinne von, dass man das ständig sozusagen die super Spezialexperten ransitzt? Oder kann man daraus auch tatsächlich eine Software machen, die von, ich sage mal, ausgebildeten Normalsterblichen bedient werden kann?
Also ich denke, das Weiterentwickeln dieser Software-Systeme und dieser Algorithmen ist auf jeden Fall im Moment den Spezialisten überlassen. Mhm. Das Betreuen eines laufenden Systems, dafür gibt es natürlich auch wirklich für diese Betreuung Spezialisten, wobei die eher nicht in die Kategorie Sprachanalyse oder Analyseexperten, von denen gibt es auf jeden Fall mehr auf unserem Planeten als hochspezialisierte Sprachanalyseexperten, wie einer, der neben mir sitzt hier. An der Stelle muss ich aber auch ganz klar sagen, es gehört wesentlich mehr dazu, als nur diese Rechner zu starten. Man kann nicht davon ausgehen, dass sich jetzt wirklich jeder ohne ein gewisses Vorwissen hinstellen kann und sagen, ich starte 10.000 Rechner oder 1.000 Rechner, wie viele auch immer, und dann sagt, so, jetzt mache ich eine Analyse und dann weiß ich alles von allen Leuten und kann sagen, welche politische Ausrichtung diese Person hat. So funktioniert es zum Glück noch nicht.
Okay, aber die Leute, die so ein, also das System ist fertig und muss noch bedient werden, was für ein, also wenn man es mal so grob sagen in einem Ausbildungslevel festlegen wollen würde, ist es dann so, okay, jeder, der Informatik bis zu Ende studiert hat, könnte das? Oder muss man dann nochmal eine Spezialausbildung? Oder also so, das ist halt die Frage. Also klar, es kann halt nicht jeder, es ist, also nicht jeder kann sich an diese Maschine setzen, aha, allmächtiger Überwachungsgott, sondern man muss schon Informatiker sein quasi, aber wie kompliziert ist es, auf diesen Wissensstand zu kommen?
Ich würde nicht sagen, dass ein Studium davon da nötig ist an der Stelle, aber ein fundiertes Wissen über Informatik ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Was sehr, sehr wichtig ist, dass man sich dafür interessiert, ne? Dann kann man mit den heutigen Mitteln und mit der Anzahl an Informationen, die da ist, und der nötigen Zeit auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel interessante Informationen rausholen aus bestehenden Daten. Ich denke, dass die Hauptzahl oder die hauptsächliche Benutzer dieser Systeme oder die Entwickler dieser Systeme auf jeden Fall Informatik oder was Ähnliches studiert haben. Mathematik ist auch sehr hilfreich. Linguistik. Also gewisses Wissen über die Sprachen, die man analysiert, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ist vorausgesetzt, um da an der Stelle was zu reißen.
Aber sozusagen, weil es geht ja hier sozusagen um eine Machbarkeitsstudie, wenn ich jemand wäre, der solche Leute anstellen möchte, dann habe ich jetzt nicht die Auswahl aus irgendwie 10 super Spezialexperten aus der Welt, sondern ich kann halt einfach sagen, gezielt Leute suchen, die halt ein informatisches Grundverständnis haben, die Bock auf so eine Arbeit haben, dann gebe ich gutes Geld her und sage hier, ich bilde euch nochmal ein System aus und dann ist das alles kein Problem.
Auf jeden Fall.
Ja, man muss ja auch sehen, dass man nicht eine Person braucht, die das alles auf einmal kann. Ja? Also man kann ja auch das aufteilen auf mehrere Köpfe, zum Beispiel die Leute, die hier in deinem Studio sitzen. Ich glaube, so unter uns würden wir so ein System auch zusammengenagelt bekommen.
Ich koche den Kaffee.
Ich dachte, du machst dann Marketing, PR.
Ja, natürlich. Kauft unser Überwachungssystem. Unser Überwachungssystem ist super und es ist überwachend. Ja.
Also, ich habe noch ein paar mehr Zahlen gegoogelt. Also am Tag werden in Deutschland 180 Millionen SMS verschickt. Mhm. Das kann man jetzt auch mal hochrechnen aufs Jahr. Da sind das also ein paar Milliarden. Mhm. Dann müsste man also, wenn man die komplette SMS der Bundesrepublik auswerten wollte, bräuchte man dann wahrscheinlich nochmal das 20-fache von dem, was wir gerade ausgerechnet haben, also mit einer flotten Million. Das ist in einem Budget eines durchschnittlichen Landesamtes durchaus noch drin. Könnte man sich auch ein System hinstellen, um alle SMS in Deutschland auszuwerten.
Okay. Ja. Glaubt ihr, also jetzt alle einzelnen Leute, die gerade hier im Studio oder am Studio zugeschaltet sind, glaubt ihr, dass es irgendetwas gibt, was mit Textanalyse zu tun hat, was nicht machbar ist für einen großen Geheimdienst, der ein Milliardenbudget hat? Also gibt es da überhaupt noch Grenzen?
Ja.
Welche? Welche Grenzen gibt es da noch?
Das fängt bei ganz banalen Dingen an, so wie, dass ein Text eine feste Bedeutung hat. Ja, also sozusagen in dem Diskurs, in dem wir jetzt stecken, ist es so, irgendwie, es gibt einen Text, der ist irgendwie da, den können wir abschnorcheln und dann können wir den lesen.
Okay.
Dabei ist das ja gar nicht so, sondern Texte kriegen eine Bedeutung dadurch, dass sich ein Leser mit ihnen auseinandersetzt. Und das heißt, jeder Leser macht einen anderen Sinn aus dem Text. Mhm. Und das ist aber nicht etwas, was sozusagen dem Text fremd wäre oder was an ihn herangetragen wird, sondern das ist dem Text selbst und den Strukturen des Textes und den Strukturen der Sprache schon inhärent. Also das ist schon in der Sprache drin, dass sie nicht eindeutig ist. Dass sie nicht.
Okay.
Und das ist schon mal so ein Punkt, das kann man halt nicht so ohne weiteres abbilden.
Lass mich das nochmal versuchen zu verstehen. Du sagst, man kann einem System zwar beibringen, eine Bedeutung aus dem Text rauszuziehen, aber man weiß nicht, ob es die richtige ist und man weiß auch nicht, ob es die ist, die der Typ gemeint hat, der es geschrieben hat, oder dass es die ist, die der Typ gemeint hat, der es gelesen hat. Genau. Also man kann sozusagen eine Bedeutung rausziehen, okay.
Also man schreibt dem Text eine Bedeutung zu,
ja.
Und zwar mit der Macht, die dieses System eben hat und mit dem Regime, was hinter diesem System steckt, also mit dem Kontrollregime und dem Strafregime womöglich, aber ob das mit dem irgendwas zu tun hat, was der Sinn dieses Textes für die Leserinnen und Produzentinnen gegebenenfalls gewesen ist, das
bringt uns dann gleich zu einem anderen spannenden Punkt, nämlich was die Leute mit dem Ergebnis machen, dass aus so einer Maschine rausfällt. Das würde ich gerne nochmal schieben zum Ende der Sendung, bis wir quasi alle Systeme erklärt haben. Okay, also sagen die, also eine hundertprozentige Richtigkeit kann so ein System nicht garantieren. Was gibt es noch für Schranken?
Also ich finde zum Beispiel irgendwie eine Schranke ist ja auch, dass der Mensch nicht mal 100% richtig erkennen kann, was ein anderer Mensch meint. Das heißt, es gibt so eine ungefähre Zahl, so 80-90% der Texte wird vom Mensch richtig erkannt. Das heißt, findet der irgendwas gut, ist da vielleicht irgendwie eine Fehlinterpretation drin und besser als der Mensch kann ja mein System auch nicht werden, weil das System muss ja das lernen, was der Mensch ihm so reingibt. Das heißt, so eine klassische HIFI-Aufgabe oder studentische Hilfskraftaufgabe ist eben eine riesige Anzahl von Texten zu nehmen und die in irgendeiner Weise zu analysieren und zu sagen, was in dem Text drinsteckt. Und wenn die eben Fehler machen, dann kriegt die Maschine ja schon fehlerhaftes Material, um zu lernen. Und dann kann ja auch die Maschine nicht hundertprozentig erkennen, was richtig ist.
Okay, aber dann sozusagen sind wir wieder bei dem Punkt, dass es sozusagen keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Den Ergebnissen, die uns sein System ausspuckt.
Aber es geht tatsächlich schon viel mehr, als man gemeinhin glaubt. Also es gibt funktionierende Systeme, die zum Beispiel alle laufenden Fernsehprogramme die Tonspur in Text verwandeln, also aus dem gesprochenen Wort geschriebenes Wort machen und das dann auch live übersetzen. Die Qualität der Übersetzung ist ungefähr dann so wie Google Translate. Ja? Also man kann sich ja nicht wirklich drauf verlassen. Aber, und das ist das generelle Vorgehen, es reicht aus, um sozusagen Verdachtsmomente zu sammeln, Stichworte zu erzeugen und einfach einen menschlichen Analysten dazu zu bringen, sich das mal anzugucken. Also diese ganze Computergeschichte, die sorgt am Ende nur dafür, dass die Arbeitsleistung für die menschlichen Analysten, die am Ende da immer noch sitzen, sinkt, dass sie sich nur noch das angucken müssen, wo der Computer sozusagen gesagt hat, das ist verdächtig.
Okay, da kommen wir gleich noch zu. Genau. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Anrufer. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen. 0331 70 97 110. Falls es euch an irgendeiner Stelle zu schnell geht. Zu langsam nicht, weil das soll heute wirklich jeder verstehen können. Aber wenn es euch zu schnell geht, könnt ihr gerne anrufen und nachfragen. Und André hat angerufen, 29 aus Löbe, und hat eine Frage, die hat nichts mit Text zu tun, sondern mit Bewegung. Ich weiß gar nicht, ob wir dir da heute weiterhelfen können. Wir versuchen es mal. Hallo André.
Naja, nee, die hat sich eigentlich schon geklärt, wie lange halten eigentlich digitale Daten?
Wie lange halten digitale Daten? Naja, also prinzipiell erstmal für immer. Aber vielleicht, vielleicht Simon, vielleicht kannst du das sagen. Wenn man mit großen Datenmengen arbeitet, ich bin ja so ein Mensch, ich mache ja viel Audio, und meine Krankheit ist sozusagen, von Projekten, die ich mache, hebe ich immer alles auf, und so Audio-Rohaufzeichnungen sind wirklich sehr, sehr, sehr groß. Ich kaufe mir also häufiger mal neue Festplatten. Das reicht mich gerade so, wenn man so große Datenmengen verarbeitet und die halt irgendwie analysiert, hebt man dann heutzutage das Ergebnis auf und speichert das ab, oder sagt man sich, ach komm, die Platte kostet irgendwie einen Fünfer, die Rohdaten heben wir auch gleich auf?
Also erstmal kommt es darauf an, was für eine Information man überhaupt extrahieren will. Mhm. Wenn es jetzt wirklich gerade um aktuelle Dinge geht, dann hält man sich die Daten für die letzten 3 Monate oder 3 Wochen. Mhm. Daten, die im großen Stil gesammelt werden über längere Zeit, werden häufig auch gefiltert. Das heißt, Informationen werden daraus extrahiert, die einerseits verarbeitet, gespeichert werden, und es werden Informationen weggeworfen. Das heißt, die Daten werden quasi ausgefiltert, die höchstwahrscheinlich nicht relevant sind für eine Analyse. Um so quasi das Rauschen rauszufiltern
an der Stelle. Ich versuche mir mal ein Beispiel auszudenken. Sowas wie, wir bleiben mal beim Beispiel Tweets, wenn ich mir sozusagen alle Tweets aufschreibe, dann merke ich mir möglicherweise nicht die Sekunden, wann der Tweet gestellt wurde, weil für mich ist es egal, ich will nur ungefähr die Tageszeit wissen und spare damit ein bisschen Speicherplatz. Sowas in der Richtung?
Also ich würde eher sagen, gesamte Tweets. Wirklich dann sagen, diese Zahl kleiner zu machen, das gibt nicht den gewünschten Effekt. Mhm. Sondern eher Tweets, die höchstwahrscheinlich nicht relevant sind für meine Analyse. An diesem Ansatz wird eher gearbeitet, dass ich sagen kann, die Daten filter ich raus, die brauche ich nicht mehr.
Ja, genau. Wann wird sowas weggeworfen, genau.
Also da wissen wir von Snowden ja tatsächlich auch schon ein bisschen mehr. Und zwar ist es so, dass der komplette Internetverkehr, also da, wo er angezapft wird, 3 Tage aufgehoben wird, 3 Tage zum Abruf zur Verfügung steht und dann weggeworfen wird, es sei denn, einer der Selektoren hat gegriffen. Also es gibt da so Suchbegriffe, nach denen durchsucht wird, was auch mal eine Telefonnummer sein kann oder eine IP-Adresse oder bestimmte Schlüsselwörter, dann wird er aufgehoben. Also sozusagen 3 Tage alles und dann danach das, wo irgendein System gesagt hat, das ist relevant.
Alles klar.
Okay, Adrian, hat er seine Frage beantwortet?
Jo.
Sehr schön. Dann viel Spaß noch.
Danke doch.
Bis dann. Tschüss.
Ja. Ich glaube, was ein sehr interessanter Aspekt an dieser ganzen Sache ist, weil Andreas auch gerade meinte, eine bestimmte Telefonnummer oder ein bestimmtes Keyword. Mhm. Es ist nicht so, dass da irgendjemand sitzt und diese Keywords eingibt. Das macht niemand explizit. Mhm. Das ist auch der Trick oder das, was man verstehen muss an der ganzen Sache, ist, dass diese Algorithmen, diese Computer nicht explizit programmiert werden. Sondern es werden Programme geschrieben, die, sag ich mal, smart genug sind, um diese Keywords, diese Telefonnummern zu finden. Und das dann natürlich dann auch im ganz, ganz großen Stil machen können.
Also da auch wieder sowohl als auch, ja, die Telefonnummer von Frau Merkel stand explizit auf dieser Suchliste von Keywords, nach der gesucht wird. Aber es gibt auch das andere, nämlich die Algorithmen, denen man sagt, pass mal auf, böse funktionieren so und so, such uns mal alle, die böse sind. Es gab da so ein wunderschönes Beispiel in der Dokumentation einer Software, die Clusteranalyse macht, die also tatsächlich als Beispiel eine Terrorzelle der RAF genommen hat. Ja, so, also wurde modelliert, so sieht das aus, ja, hier irgendwie klar und wir auch immer haben miteinander und kennen sich und haben telefoniert und sich getroffen und such mir mal Leute, die sich ähnlich verhalten. Und dann ploppen dann plötzlich Namen und Telefonnummern von anderen Leuten raus, die sich so verhalten, als wären sie Terroristen.
Wie man dazu kommt, wie man Daten genau analysiert und wie man sozusagen auch völlig vollautomatisch Leute verdächtig machen kann, das klären wir gleich. Wir haben jetzt eine kurze Musik hier im Chaos Radio und danach geht es mit Joachim Schallott weiter, der mal ein bisschen darüber erzählt, wie man eigentlich Textanalyse mit Maschinen macht.
Fritz. Blue Moon. zwei Sprechstunden.
Das sind Sachen, die hatte ich eigentlich schon anders geplant. Anscheinend ist es schiefgegangen. Aber immerhin habt ihr nochmal live gehört, dass es das Chaosradio ist. Sowohl an einem Opener als auch an einem chaotischen Einstieg, den wir euch gerade hier gegeben haben. Das Chaosradio ist die Sendung, wo der Chaos Computer Club mit Freunden zu Gast ist und Dinge erklärt, die irgendwas mit Technik zu tun haben. Heute besprechen wir mal, wie das eigentlich ist mit der Datenanalyse. Ja? Also die Geheimdienste haben diese riesigen Mengen Daten von uns und wissen alles, also zumindest theoretisch, weil sie haben diese großen Daten, aber da muss man ja irgendwie auch durchwarten und wie das geht und dass man das halt nicht von Hand machen kann, ist ja klar. Und wir wollen aber heute mal klären, was da eigentlich derzeit so möglich ist. Wir haben in der ersten Stunde geklärt, dass es da schon verschiedene Gebiete gibt, wo sich verschiedene Leute schon Gedanken gemacht haben und das ist, kann man auch so erklären, dass dann selbst Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, sagen so, möglicherweise ist an dieser Überwachungsparanoia doch was dran. Das hat uns Anna Biselli erklärt. Dann haben wir darüber geredet, wie ist das eigentlich, wenn man so Hardware und Software baut, um große Datenmengen zu analysieren. Das hat Simon Willnauer gemacht und wir haben festgestellt, das ist schon teuer, aber das ist nicht unvorstellbar. Also es ist so, man muss halt da schon irgendwie so ein bisschen viel Geld reinpumpen, wenn man da große, große Datenmengen bearbeiten will. Aber es geht. Es geht vor allem für richtig große Firmen oder für Geheimdienste, die möglicherweise mehrere Milliarden Budget haben. Und jetzt wollen wir den Ganzen noch die Krone aufsetzen und mal mit jemandem sprechen, der sich damit beschäftigt, wie man Texte genau analysiert. Ja, also die ganzen Nachrichten, das ist ja so die Idee heute, also all eure Texte liegen irgendwo rum. Aber was macht man dann damit? Joachim Schalot ist Linguist, beschäftigt sich damit. Hallo nochmal.
Hallo.
Und so, die erste Frage, die ich hier stellen möchte, ist, es gibt diese Idee, diese ganzen Buchstaben, die wir ins Internet schreiben, das ist einfach viel zu viel, um alles zu analysieren. Gibt es ein zu viel, wenn man Texte analysieren will?
Also es gibt natürlich Verarbeitungsgrenzen, aber vom Interesse her eigentlich nicht. Also so mein Traum ist natürlich die Volltextdatenbank über alle jemals entstandenen Texte. Das wäre natürlich großartig. Aber also entscheidend ist ja, dass man aus diesen Texten Muster lernen lässt. Und je mehr Texte man hat, desto besser kristallisieren sich die Muster heraus. Und auch desto besser kann man vielleicht auch sehen, was denn einzelne Abweichungen von großen Musterclustern sind zum Beispiel.
Warte mal, also sagen, ich werfe erstmal den Text rein, ohne irgendwas dazu zu sagen und der Computer sucht erstmal raus, wie gleichen die sich?
Kann man oder machen. Wie?
Okay.
Ja. Aber es hängt natürlich immer von der Fragestellung ab. Also es hängt immer davon ab, was ich eigentlich wissen will, was ich dann auch sozusagen auf diese Texte loslasse. Es gibt natürlich so ein paar Standardverfahren, denke ich, die immer wieder vorkommen. Also dass man irgendwie erstmal guckt, was sind denn wichtige Wörter in bestimmten Texten? Was sind zum Beispiel auch dann Named Entities? Also was sind irgendwie Orte, Organisationen, Personen, die in diesen Texten vorkommen? Das kann man alles automatisch natürlich erkennen lassen. Das ist zum Teil eben abhängig auch von den Sprachen. Also gibt es sozusagen sprachspezifische Algorithmen, die uns dabei helfen, diese Sachen zu erkennen. Und man kann dann eben weitergehen. Also je nachdem, was einen interessiert, kann man sagen, wir gucken uns eben Kollokationen an. Wir hatten schon davon gesprochen.
Ja, nicht so schnell.
Typische Wortverbindungen.
Okay. Also wenn man, du hast ja auf dem Chaos-Kongress auch einen Vortrag gehalten über diese, sagen, Textverarbeitung. Und wenn man mit dir spricht, ist also eine der Fingerübungen scheint ja zu sein, herauszufinden, wer überhaupt einen Text geschrieben hat.
Ja, also das ist ein Hobby. Nein, also wir hatten es vorher mit Multonymität. Macht es Sinn, irgendwie mehrere Identitäten im Netz zu pflegen? Also wenn man eben sich möglichst unsichtbar machen will. Mhm. Ne? Also eine Gegenmaßnahme dagegen ist natürlich, dass man sagt, ja gut, wir versuchen jetzt Autoren zu identifizieren, indem wir ihre Sprache angucken und nach gemeinsamen Features suchen, die sozusagen alle ihre sprachliche Äußerungen in allen Kontexten haben und so die Anonymität aufzuheben oder zumindest zu lockern, um es mal so zu sagen. Ja. Das macht man, indem man Texte nach wirklich sehr, sehr, sehr vielen Merkmalen beschreibt. Also das sind zum Teil Merkmalsvektoren, die haben 300, 400, 500 Merkmale drin. Also da sind auch so absurde Sachen drin, wie irgendwie wie viele Wörter haben weniger als 5 Buchstaben beispielsweise. Aber auch andere Sachen, wie häufig benutzt jemand Konjunktiv, wie häufig benutzt jemand irgendwie Das-Sätze. Also eine ganz komplexe Beschreibung dieser Texte. Und dann kann man eben sagen, also Vektoren, die sich irgendwie stark ähneln, das müssen dann die Texte müssen dann von dem gleichen Autor sein. Das sind natürlich Zuschreibungen. Ja? Ich denke, ich bin ja Soziolinguist eigentlich vom Hause aus, also ich beschäftige mich irgendwie, wie Gesellschaft Sprache prägt und wie gesellschaftliche Praktiken Sprache prägen. Wir wissen natürlich, dass Textsorten einen ganz entscheidenden Einfluss haben darauf, wie Sprache aussieht. Also das heißt, wenn wir alle hier in diesem Studio ein Erpresserschreiben schreiben, dann ähnelt sich das, dieses Erpresserschreiben sprachlich wahrscheinlich, also die ähneln sich mehr, als wenn wir irgendwie unser Erpresserschreiben oder dein Erpresserschreiben mit deinen E-Mails vergleichen. Ne? Weil einfach wir orientieren uns immer an sozialen Mustern, wenn wir Texte schreiben. Ne? Mhm. Und das macht die Sache halt so ein bisschen schwierig. Auch wenn Informatiker uns manchmal glauben machen wollen, das sei gar nicht so schwer und eigentlich sei das alles gleich, aber es ist nicht so ganz einfach, ja.
Okay, also das, das heißt, es geht oder es geht nicht?
Also es gibt natürlich experimentelle Settings, in denen es ganz gut funktioniert. Mhm. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung und auch aus Leuten, die damit professionell arbeiten, dass es mit authentischen Falldaten sehr viel schlechter aussieht.
Also sagen, wenn man jetzt einen bestimmten Text nimmt und dann so denkt, okay, ich möchte jetzt wissen, wer den geschrieben hat, dann ist es schwierig, das wirklich mit Sicherheit zu sagen.
Ja.
Okay, aber man kann es versuchen, kriegt eine Idee davon. Wie ist denn das, wenn man in einem eingeschränkten Gebiet arbeitet? Also sagen, wenn man nicht sagt, okay, irgendwie ganz Deutschland, ein Text, wer war das? Ja. Aber wenn man sagt, irgendwie so Umfeld von 50 Leuten? Ist es dann einfacher oder ist es dann schwieriger?
Grundsätzlich viel einfacher. Also, aber es hängt davon ab, wie stark sich die Leute unterscheiden in den Texten, ja. Also, aber es ist auf jeden Fall sehr viel einfacher, ja. Und man würde es auch gar nicht machen. Also ein Text ganz Deutschland, das wäre ziemlich sinnlos, weil man hat Hypothesen und die sollte man eher testen und nicht so völlig datengeleitet davor
gehen. Okay, also da geht es dann eher schon darum, dass man sagt, okay, wir haben schon einen bestimmten Verdacht, da muss man reingehen. Ja. Wie ist es denn mit dieser anderen Sache? Also, weil wir wollen ja heute eher über diese ganz großen Sachen. Was kann man denn da in dieser Richtung machen? Das halt sagen, wir haben jetzt irgendwie hier alle Daten, also Texte von allen Leuten. Was kann man denn da rausfinden?
Ja, was willst du denn rausfinden?
Moment mal, so war das nicht geplant.
Ja, aber das ist die entscheidende Frage, die wir erstmal beantworten müssen.
Naja, also ich kann jetzt so persönlich sagen. Persönlich ist es so, ich twitter zum Beispiel und ich denke, dass ich sozusagen, also mir ist schon klar, dass wenn man meinen Twitter liest, dass man dann eine Vorstellung davon bekommt, wer ich bin, weil das natürlich in einer gewissen Art und Weise, auch wenn ich nicht über alles twittere, was mich bewegt oder was mein Leben ausmacht, lernt man da doch, wie ich zum Beispiel bestimmt sage und so weiter und so fort. Trotzdem denke ich, bin jetzt nicht unbedingt die Person, also die da auf Twitter ist. Und das ist halt die Frage. Also wenn ich so jetzt die Twitter, also alle Tweets von einer einzelnen Person von jemandem analysiere, weiß ich dann zum Beispiel sowas wie er drauf ist? Also jetzt mal ganz.
Wenn du es wissen willst, wie er drauf ist, dann kannst du entsprechende Algorithmen schaffen. Also ich Entschuldigung, dass ich dir jetzt so ausweiche, aber ich finde, die Frage geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung, weil Daten werden immer mit einem bestimmten Ziel analysiert.
Okay.
Ja. Und je nach dem Ziel baue ich mir mein Untersuchungsdesign oder irgendwie meine Algorithmen. Und die kann ich besser und schlechter bauen. Mhm. Und ich glaube, man kann jetzt nicht so, also wenn du jetzt sagst, wir sollen deinen Charakter analysieren aufgrund deiner Twitter-Daten. Okay, dann bauen wir uns ein Modell und sagen, okay, dein Charakter hat, also oder sozusagen aus der Psychologie nehmen wir irgendwie, Charakter hat irgendwie so und so viele Dimensionen, 5 Dimensionen, die Big 5. Und dann gucken wir, wie wir die eben sprachlich irgendwie abbilden können. Ja, dann formulieren wir vielleicht Hypothesen, dass sich Emotionalität in bestimmten Wörtern und Wortverbindungen zeigt und dass wir die, wenn wir die besonders häufig finden, dann schreiben wir die eben zu, dass du ein emotionaler Mensch bist. So würden wir vielleicht vorgehen. Ja, aber so ganz ohne Wissen baut keiner solche Systeme und auch nicht ganz ohne so ein konkretes Analyseziel. Und in dieses Analyseziel und in diese Konzepte geht eben ganz viel Weltwissen ein, ja, und ganz viele auch, also sozusagen auch, ja, Machtpositionen, ne? Also sozusagen, was ein Geheimdienst denkt, was ein Terrorist ist oder sowas, das definiert eben er. Ja, und das definiert, darüber gibt es keinen gesellschaftlichen Diskurs und sowas, sondern das ist eine Definition, die dort gemacht wird und dann, ja.
Also vielleicht hilft es mal ein Beispiel anzugucken für real existierende Systeme, die tatsächlich automatisiert Texte auswerten und auf der Basis davon Entscheidungen zu treffen. Und zwar an der Börse gibt es ja Pflichtinformationen, die die notierten Unternehmen veröffentlichen müssen. Und diese werden automatisiert ausgewertet und auf Grundlage dieser Informationen werden Kauf- und Verkaufsentscheidungen getroffen. Das heißt, was man hat, was reinkommt, sind diese sogenannten Ad-Hoc-Meldungen, die den Vorteil haben, dass sie eine sehr, sehr formale kodifizierte Sprache haben. Also hast du keine große Variationsbreite, sondern das sind alles Standardsätze, die ähnliche Formulierungen haben, bestimmte Schlüsselwörter, die immer gleich funktionieren. Auf der anderen Seite musst du nur eine sehr einfache Entscheidung treffen, nämlich kaufen oder verkaufen. Und das funktioniert tatsächlich, das ist im Einsatz. In dem Moment, wo so eine Ad-Hoc-Meldung draußen ist, innerhalb von Millisekunden sind die Algorithmen-Trading-Systeme dabei und kaufen und verkaufen die Aktien auf Grundlage dieser Informationen.
Haben Sie schon jemanden reich gemacht? Außer demjenigen, der die Software geschrieben hat?
Na, derjenige, der die Software schreibt, das sind in der Regel die großen Aktienhäuser. Also tatsächlich werden mittlerweile 70% des gesamten Handels automatisiert abgewickelt. Das sind also nicht nur diese Ad-Hoc-Analysesysteme. Da gab es einen ganz großartigen Fall, da wurde nämlich, Twitter wird übrigens auch ausgewertet, also das sind die Leute, die sich mal eben die paar hundert Rechner hinstellen, um Twitter in Echtzeit auszuwerten. Da wurde ein Twitter-Account übernommen von irgendeinem Hacker, irgendwas Großes, ich glaube irgendeine Nachrichtenmagazin, CNN oder sowas und zwei, drei Falschinformationen getwittert und plötzlich haben die angefangen Aktien zu kaufen und verkaufen automatisiert. Also an den Stellen geht das dann halt schief. Aber tatsächlich verdienen die echt einen Haufen Geld und dominieren mittlerweile das Börsengeschäft mit solchen automatisierten Systemen.
Wow, ich glaube, die spannende Frage wäre nicht, wer damit reich geworden ist, sondern wie viele Börsencrashs dadurch schon verunstaltet wurden.
Dazu machen wir mal eine ganz eigene Sendung. Das ist ein hochspannendes Thema.
Okay, über sekundlichen Börsenhandel. Joachim, zurück zu dir. Möglicherweise stelle ich die falschen Fragen. Also ich kenne dich sozusagen und man kennt dich sozusagen aus dem Chaosumfeld, weil du halt Vorträge über diese Textanalyse Möglichkeiten hältst und da erklärst, was geht. Was geht denn? Also sagen, du hast ja auch ein Beispiel mitgebracht über, also wovor oder andersrum, wovor muss man sich denn fürchten bei dieser Überwachung? Oder was wird da versucht?
Vor den Überwachern muss man sich fürchten. Das ist immer.
Aber warum?
Warum muss man sich fürchten? Ja, also ich finde, wir sollten vielleicht erstmal so aufbauen, was man so alles sich angucken kann in Texten. Mhm. Also wir hatten ja so irgendwie gesagt, also wir haben irgendwelche Terme oder Keywords, wir haben irgendwie vielleicht auch Named Entities. Dann machen wir Kollokationen, wir gucken uns an, was sind typische Wortverbindungen.
Also Named Entities, das heißt sozusagen, es ist kein Problem, dass ich einem Computer beibringe zu sagen, okay, das und das sind Namen, damit sind Personen gemeint.
Ja.
Oder Orte.
Ja.
Oder Markennamen oder also was auch immer man sich da ausdenkt. So, das sind, wenn du Named Entity sagst, dann hat man irgendeine Kategorie gefunden, das und das sind so. Okay, Kollokationen, das ist nochmal spannendes, genau erklärt, also ja. Worte, die zusammen auftreten.
Ja, also nicht Worte, die zufällig zusammen auftreten, okay. Sondern sogar Worte, die eben überzufällig häufig zusammen auftreten. Mhm. Also wo man eben sagen kann, wenn man so denkt, die werden zufällig verteilt, dann könnte man eine bestimmte Frequenz annehmen, aber die treten eben sehr viel häufiger auf, als diese zufällige Verteilung uns nahelegen würde. Also das heißt, sind typische Wortverbindungen und also eben, du hast gesagt, ich habe was vorbereitet, also wir haben gerade vor der Sendung ein bisschen rumgerechnet und da war es, also wir, konnten wir zum Beispiel feststellen, Islambrüderschaft haben wir uns angeguckt, den Blog, den deutschen Blog und international ist zum Beispiel dort, sind Kollokationen, sind israelisch, Verfolgung, Gemeinschaft, Konferenz, Regierung und so weiter. Bei der RAF, die wir uns auch angeguckt haben, da ist es imperialistisch, Kampf, Klassenkrieg, Westeuropa. Und bei der Angela Merkel ist es Finanzkrise, Staatengemeinschaft, bindend. Und man kann sozusagen wenn man all diese Kollokationen zusammennimmt, kann man Profile erstellen. Ja, also das heißt, man kann Profile erstellen, welche typischen Wortverbindungen ein Mensch hat. Du zum Beispiel in deinen Moderationen, ich in meinen Aufsätzen, der Andi in seinen Radiomoderationen und Blogbeiträgen. Und auf die Weise kann man natürlich erstens Themen identifizieren. Man kann aber auch gegebenenfalls auch, je nachdem, um welche Wortverbindungen es sich handelt, welche man da anschaut, kann man auch Autorinnen und Autoren identifizieren damit.
Also das ist dann aber, das ist quasi so eine Art, also man macht das einmal und dann weiß man etwas und dann kann man in Zukunft sozusagen gucken, wo das noch auftaucht.
Das wäre eine Möglichkeit, daran zu gehen, zu sagen, okay, wir wissen, die RAF waren Terroristen und jetzt wollen wir mal gucken, wer ist denn, gibt es denn heute auch solche Leute wie die RAF, die genauso solche Theorien vertreten und die wahrscheinlich und die mit einem ähnlichen Überzeugungsgrad kodieren, weil wir vielleicht dann denken, das sind vielleicht potenzielle Gefährder und dann würde man eben tatsächlich von den Texten der RAF lernen, Muster lernen und würde gucken, wo findet man die denn Nicht auf Twitter, aber irgendwo.
Das ist auch eine spannende Frage. Also wie lang muss denn so ein Text sein, damit ich ihn sinnvoll mit anderen Sachen vergleichen kann? Gibt es da eine gewisse Länge?
Ja, damit man sinnvoll Kollokationen berechnen kann, braucht es schon ein bisschen mehr Text, finde ich, ja.
Und wenn man das Ergebnis einmal hat, reichen dann auch sozusagen...
Dann reichen auch wenige,
ja. Dann reichen auch weniger, okay. Ja. Also man braucht einmal sozusagen viel, um anzufangen, aber dann...
Dann kann man
okay. Ja, ja. Was ich mich jetzt immer frage, ist, also das klingt für mich alles so, ich kann zwar Programme schreiben, die sind auch beliebig komplex, aber die sind letztlich auch nicht mehr. Das sind halt nur komplexe Wörterbücher. Oder... Das ist natürlich
mehr als Wörterbücher, ja. Also eben, wir können Themen lernen, also mit Topic Modeling können wir bestimmte Themenkombinationen feststellen. Wir können gucken, wie hängen Themen zusammen, wie werden die in Texten verknüpft. Also man kann schon eine ganze Menge mehr machen, als sozusagen ein reines Wörterbuch haben, ja. Also wir können zum Beispiel, wenn wir uns jetzt dann doch RAF-Texte angucken, stellen wir zum Beispiel fest, dass irgendwie, ich habe das mal durchgerechnet, Gefangene, Forderung, Freilassen, Zusammenlegung, Freiheit, Isolation, Hungerstreik, Kollektiv und so weiter bilden ein Thema. Mhm. Also das heißt, der Algorithmus stellt fest, dass in Texten diese Wörter, wenn man sie gewichtet hat, signifikant häufig zusammen auftreten und deswegen ein Thema ausmachen müssen. Und dieses Thema kann man in vielen Texten wiederum feststellen. Und also man kann wirklich schon relativ viel machen. Man kann eben, wie wir ganz am Anfang gehört haben, man kann die Haltung zu diesen Themen messen. Ja, aber wie ich schon versucht habe zu erklären, Texte haben keine so eindeutig festgelegte Bedeutung. Sie haben sie nie, also weil sie sind, also schon der Autor, die Autorin gibt dem Text keine eindeutige Bedeutung, hat beim Wiederlesen, liest jeder den Text immer wieder anders und was die Leserinnen und Leser betrifft sowieso und all diesen Dingen wird die computergesteuerte Analyse natürlich nicht vollständig gerecht und auch überhaupt nicht gerecht eigentlich, denn wir haben eigentlich den Anspruch, dass wenn wir den Text zweimal mit dem gleichen Algorithmus analysieren, dass es auch das Gleiche rauskommt.
Das hätte ich jetzt erwartet, ja.
Ja, aber wenn wir zweimal den Text lesen, kommt zweimal was anderes raus.
Hm. Also für die Schülerinnen und Schüler und unseren Zuhörern, wenn ihr im Deutschunterricht gefragt werdet, was wollte der Autor uns damit sagen, ist die einzige zulässige Antwort, das weiß ich auch nicht. Ich kann nur analysieren, was er geschrieben hat.
So, und dann sagen, und wenn ich das zweimal mache, kommt möglicherweise unterschiedliches raus, beim Computer kommt immer dasselbe raus und das ist eigentlich dann Teil des Problems.
Na, wahrscheinlich nochmal was Drittes unterschiedliches, das ist das Teil des Problems, ja.
Aber das kommt dann immer wieder raus.
Genau, da sind wir jetzt bei der Kommunikationstheorie, dass also Kommunikation zwingend einen Sender und einen Empfänger und einen Kanal dazwischen voraussetzt und es nicht unbedingt gegeben ist, dass irgendwie Sender und Empfänger dieselbe Codierung verwenden.
Ja, aber liebe Leute, wenn man das jetzt als gegeben hinnimmt, kann man sagen, dann können wir diesen ganzen Quatsch auch gleich sparen. Warum macht man es denn?
Ja, es geht an der Stelle wirklich um banalere Fragestellungen. Um auf diese Topic Modeling zurückzukommen, es geht wirklich darum, ein sogenanntes Modell zu schaffen, mit dem ich eine Frage beantworten kann. Die Fragen sind relativ einfach. Die Fragen sind, ist dieses Dokument gefährlich für mich oder nicht? Und das kann ich jetzt eben auf genau meine Gefahr hin trainieren. Und das ist wiederum sehr, sehr schwer abhängig von wer du bist und was du wissen willst. Ist es gefährlich für meinen Staat? Ist es gefährlich für meine Firma, für meine Familie? Das sind am Ende des Tages wirklich eine Ja- oder Nein-Frage. Und diese Ja- oder Nein-Frage wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit beantwortet. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit hoch genug ist, dann sollte sich jemand das wirklich mal angucken. Und darum geht es an der ganzen Sache.
Das ist wie bei Casablanca, da sagt dann am Ende einer, round up the usual suspects und einer von den 10 ist es dann, wo der Algorithmus gesagt hat, irgendwie da, guckt er mal genauer hin. Oder zumindest ist das die Vorstellung, die da in den Köpfen existiert.
Aber also, wenn man euch so hört, dann würden jetzt die Leute, die sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, automatisch recht bekommen, weil tatsächlich ist es ja so, wenn sie sozusagen, also wenn sie nichts Böses gemacht haben, dann tauchen sie sowieso nicht auf in der verdächtigen Gruppe. Und selbst wenn sie auftauchen, ist es ja nicht so schlimm, weil sie werden dann ja nochmal von den Menschen kontrolliert und dann sozusagen wieder aussortiert, weil sie doch nicht verdächtigt waren. Also ist das mit Überwachung eigentlich gar nicht so schlimm?
Na, genau das Gegenteil ist der Fall. Also gerade die Tatsache, dass diese Auswertung nicht zuverlässig funktioniert, heißt, dass es False Positives gibt. Also dass Leute betroffen sind, die tatsächlich also nichts zu verbergen. Also wer hat schon nichts zu verbergen? Ja, also zumindest der Meinung ist, dass es nicht nichts zu Schulden hat kommen lassen, wo dann plötzlich Drohnen rumfliegen und einen erschießen könnten. Dann trotzdem Opfer davon werden, dass eine Drohne kommt und einen erschießt. Und dass sie in Probleme kommen. Also in Brasilien, die wunderschöne, irgendwie, da wird der Buchstabe verwechselt und dann lautet der Haftbefehl auf den falschen und dann landet er im Knast. Also genau das ist die Folge davon, dass solche Analysen eben nie perfekt sein können.
Und, das muss man hinzufügen, wir wissen nicht, was uns zugeschrieben wird. Also wir wissen nicht, wonach gesucht wird, weil das sich eben im Raum abspielt, der sozusagen zur Schutzlogik dazugehört. Ja, die Logik der Überwachung ist etwas, das geheim bleiben muss, weil dann funktioniert sie nämlich nicht mehr, wenn sie öffentlich würde. Ja,
du kannst dich nicht mal unauffällig verhalten, weil du weißt nicht, was unauffällig ist.
Richtig.
Jetzt komme ich tatsächlich nicht mehr hinterher. Also, weil ihr habt ja gerade erklärt, es gibt diese Systeme, aber die funktionieren nicht so richtig zuverlässig. So, das heißt ja eigentlich, die Systeme sind egal und dann habt ihr jetzt gesagt, man kann sich aber nicht vor den Systemen schützen, weil man weiß nicht, wie sie funktionieren.
Wir haben nicht gesagt, dass es egal ist. Weil
sie sind ja nicht konsequenzlos.
Ja.
Da laufen ja die Jungs mit dem Maschinengewehr los, je nachdem, was diese Systeme gesagt haben. Das ist doch der Punkt dabei. Dass sie nicht hundertprozentig funktionieren, ist das Problem. Das ist nämlich genau das Problem, dass halt die Jungs mit dem Maschinengewehr möglicherweise zu den Falschen kommen, nämlich zu dir, weil du aus Versehen mit demselben Muster telefoniert hast wie die Terroristen auch.
Also ich glaube, das Problem ist, dass die Leute mit den Maschinengewehren kommen, davon abgesehen. Ja. Es wäre schlimm, wenn diese Systeme hundertprozentig funktionieren würden. Nee, aber die Frage, die Simon gestellt hat, ist, wer stellt denn die Fragen, mit welchen Interessen? Und das sind eben vielleicht nicht die Interessen, die man als Bürger oder Bürgerin hat. Und wir dürfen nicht die Fragen mitstellen. Wir wissen gar nicht, was die Fragen sind. Und das macht das Ganze zum Problem.
Ich glaube auch, also wenn man mal ein anderes Beispiel nimmt, das nicht gerade so eine großräumige Polizeiüberwachung oder so nimmt, kann man die ganze Sache auch noch weiter treiben. Also was ich so bei der Recherche gefunden habe, war eine ganz gruselige Firma von meiner Seite aus Aachen, die nennt sich Psyware, was auch schon mal gut klingt, so wie Spyware. Und die haben irgendwie eine Software gemacht für Text- oder auch Sprachanalyse, die sie verkaufen an Unternehmen, die Bewerber einstellen wollen, an Krankenkassen und an Polizei. Das heißt, sie sagen zum Beispiel den Unternehmen, die Bewerberauswahl machen wollen, wir können ihnen dabei helfen, Bewerber rauszufinden, die besonders leistungsfähig sind und die besonders gut für ihr Unternehmen geeignet sind. Und das machen sie eben, indem sie einfach diese Software über Bewerbungsunterlagen drüber laufen lassen und dann einfach die raussortieren, die wahrscheinlich nicht den Anforderungen gerecht werden. Oder bei dieser Krankenkassengeschichte bieten sie eine Telefonhotline an, da kann der Mensch dann anrufen und prüfen lassen, ob er psychisch gestört ist. Das heißt, sie sagen, psychisch gestört oder verängstigte Menschen haben eine bestimmte Wortwahl und in dem Fall auch noch eine bestimmte Sprachfrequenz oder ein bestimmtes Sprachverhalten und dann können wir eben sagen, dieser Mensch hat wahrscheinlich irgendeine psychische Auffälligkeit. Und das ist halt der Moment, wo man richtig das Gruseln bekommt, weil wenn man das Also wenn man so analysiert wird, ohne dass man das weiß, dann kann das ja noch ganz andere Konsequenzen haben. Dass dann vielleicht die Krankenkasse, bei der man nur anrufen will, um einzutreten, dass sie dann plötzlich sagt, nee, wollen wir nicht, weil sie sind ja vielleicht irgendwie psychisch gestört. Und wenn man das nicht mal mitkriegt, dann wird das Ganze ganz absurd. Und die meinen eben auch, sie verkaufen diese Systeme an Versicherungen, um dann eben eine Vorauswahl zu treffen, wer die Versicherung betrügen will. Das heißt, die Versicherung sagt dann aufgrund von einem Gespräch, das man am Telefon mit ihnen geführt hat, wo man vielleicht ein bisschen nervös war oder ein bisschen aufgeregt, weil gerade das Haus abgebrannt ist. Nee, sie sind auffällig. Das ist wahrscheinlich Versicherungsbetrug. Das sind einfach so Anwendungsfälle, mit denen rechnet man nicht. Die sind jetzt nicht die große Überwachung, wo dann jemand mit dem Maschinengewehr kommt, sondern eine sehr alltägliche Überwachung. Und die Firma hat eben auch gewisse Referenzen und sagt eben, ja, zu unseren Kunden gehören zum Beispiel die Actimonda Krankenkasse und eben auch die Polizei Nordrhein-Westfalen. Das heißt, man kann sich so ein bisschen, ja, das, weiß ich nicht, ausmalen, wo das vielleicht noch überall eingesetzt werden könnte.
Das zeigt ja eigentlich auch, dass die Kritik, die Algorithmen funktionieren nicht richtig, eigentlich nicht unser Ziel sein kann. Weil da könnte man immer noch sagen, machen wir die doch besser. Wir
müssen einfach noch mehr. Das ist auch das, was ich jetzt gerade sozusagen im Moment mitnehme, ja.
Ja, also ich finde eben das Argument viel besser, dass wir darüber diskutieren müssen, welche Fragen gestellt werden an diese Software, welche legitim sind, welche wir zulassen wollen als Gesellschaft und welche eben auch nicht. Das finde ich eigentlich die wichtigere Frage. Also was auf unsere Daten wie die befragt werden dürfen. Hm. Finde ich eigentlich irgendwie die wichtigere Frage.
Ich finde das auch, glaube ich, eine ganz gute Stelle, um mal zu erwähnen, dass es ja nicht nur um den Inhalt der Kommunikation geht, sondern dass das, was allgemein Metadaten genannt wird, also das, wo uns versucht wird zu beruhigen, wir speichern ja nur die Metadaten in der Vorratsdatenspeicherung, dass das auch sehr, sehr viel aussagt. Dass es also nicht notwendigerweise nur um die Analyse der Texte geht, die man schreibt und dem, was man sagt, sondern auch das, wann man mit wem kommuniziert, schon sehr, sehr viel Aussagekraft hat, wo man sich befindet und so weiter und so fort. Und auch diese Information wird ja automatisiert ausgewertet. Also auch das kann man zum Beispiel alle Telefongespräche nehmen. Wer hat wen angerufen? Inhalte komplett wegwerfen, weil das ist ja vielleicht dann doch zu viel. Aber die paar hundert Millionen Telefongespräche, die am Tag geführt werden in Deutschland, die bekommt man damit noch in Griff. Mit dieser Technik, die wir gehört haben, die nicht allzu teuer ist. Und kann dann da zum Beispiel Clusteranalysen fahren. Also was sind denn Gruppen von Menschen, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und dann kann man sagen, wir wissen, der ist ein Terrorist. Was sind denn so Gruppen, in denen er sich bewegt? Und dann tauchen da plötzlich so 20, 30, 50 Blasen von Leuten auf, die man dann vielleicht mal näher untersuchen kann, wo man dann seine V-Leute reinschickt und so weiter und so fort. Also auch das ist Resultat von solchen Auswertungen. Auch das ist quasi Massenüberwachung.
Das ist, finde ich, eine sehr, sehr, sehr interessante Fragestellung. Weil in dem Moment, wo wir diese Cluster bilden und diesen Clustern auch bestimmte Gruppen zuordnen können, fangen wir an, Leute noch mehr zu überwachen, noch detaillierter Informationen zu sammeln von diesen Menschen, die gar nichts Unrechtes getan haben an der Stelle. Und allein schon die Zuordnung dieses Clusters reicht aus, um diesen Verdacht herzustellen. Das ist die ganz interessante Fragestellung hier, finde ich.
Also solche Algorithmen werden ja auch eingesetzt zum Beispiel in Banken, um Kredite zu vergeben. Ja, das haben Sie mir im Studium mal erzählt, wie man als kleines mittelständisches Unternehmen bei seiner Bank noch einen Kredit bekommt, zufällig von dem Menschen, der für die Sparkasse die Software geschrieben hat, die diese Entscheidung trifft, also wie die Bilanz ausgewertet wird. Die haben damals noch sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie nur solche Algorithmen verwenden, die auch nachvollziehbar sind. Also in dem Fall waren es sogenannte Entscheidungsbäume. Das heißt, irgendwie, wir sehen irgendwie statistisch gesehen, Leute unter 20 haben größeres Kreditrisiko als Leute über 30 und du bist unter 20, deswegen kriegst du keinen Kredit. Oder du bist zwar über 30, aber du hast irgendwie ständig dein Konto überzogen, also kriegst du keinen Kredit. Eine nachvollziehbare Argumentation, wo dann hinterher der Sachbearbeiter auch noch erklären kann, ja, hören Sie mal her, Sie sind irgendwie, gucken sich Ihre Kreditgeschichte an, irgendwie ist leider schwierig. Es gibt aber viele Algorithmen, da weiß man hinterher gar nicht mehr, warum etwas passiert ist. Sie liefern diese Informationen des Warum nicht mehr mit, die sagen nur noch der da. Die zeigen mit dem Finger auf ein Ergebnis und sagen, der da ist verdächtig. Und warum ist er verdächtig, sagt er dir irgendwie, naja, so, ich habe hier eine riesengroße Matrix mit lauter Zahlen und da ist das irgendwie rausgefallen, dass er verdächtig ist. Das korreliert mit allen anderen, die verdächtig sind in diesem Land.
Also das ist das eigentliche Problem, sagen an der Schleppnetzdatenüberwachung, dass man sagt, man hat eben ganz, ganz viele Daten, die wirft man rein und dann lässt man sozusagen Systeme, die nicht ganz korrekt arbeiten, da drüber laufen und die sagen dann, okay, aus von dir ausgedachten Merkmalen 1, 2 und 3 sind diese Leute verdächtig.
Genau, genau. Auch nicht mehr nachvollziehbar, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Also nicht mehr begründbar.
Gleichzeitig hatten wir jetzt das Schufa-Urteil und Schufa ist natürlich genauso eine transparente Organisation, die Daten sammelt und daraufhin Scores erstellt über die Kreditwürdigkeit von Personen. Und diese Scores machen, also was sie machen, sind natürlich Zuschreibungen auf Menschen. Ja? Also wenn man in einem bestimmten Viertel wohnt, ist das ein Malus oder ein Bonus, je nachdem, wie solvent die Mitbewohner in diesem Viertel sind. Das sind ja Dinge, die einem... Also die haben mit einem selber ja eigentlich gar nichts zu tun im Sinne von der eigenen Individualität oder der eigenen Lebensgeschichte, sondern das ist einfach aggregierte Daten, die auf einen selber angewendet werden, ohne dass man sich dagegen wehren könnte. Und ich finde, da sind wir in einem Bereich, der also höchst problematisch ist.
Also das heißt, wenn jemand das Argument sagt, ich habe doch nichts zu verbergen, ist es eigentlich gar kein Argument gegen Überwachung, weil es tatsächlich in den meisten Fällen gar nicht darum geht, jetzt schon ganz konkret einen Einzelnen irgendwas zuzuhängen, sondern der macht sich dadurch, dass er überwacht wird, ist er sozusagen Teil einer, ich sage jetzt mal, Statistik, die erstellt wird und damit fällt er dann möglicherweise irgendwo rein, ohne genau zu wissen, warum. Das ist sozusagen das Problem an dieser Stelle. Gut, also was haben wir gelernt? Es geht ganz schön viel, aber es arbeitet unkonkret und das Problem ist, dass wir gar nicht genau wissen, was da hinter den Kulissen alles passiert und trotzdem möglicherweise deswegen dran sind. Was die Konsequenzen daraus sein können, das klären wir gleich. Vorher gibt es erst nochmal die Nachrichten. hier im Chaos Radio im Blue Moon. Und danach machen wir noch eine letzte halbe Stunde weiter.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon mit Markus Richter und natürlich vielen Besuchern, die vom Chaos Computer Club und angeschlossenen Sendeanstalten, könnte man beinahe sagen, kommen. Naja, Andreas Bog ist zu Gast vom Chaos Computer Club. Hallo, guten Tag.
Tag.
Joachim Charlotte, hallo, guten Tag.
Hallo.
Simon Willnauer, hallo, guten Tag.
Guten Abend.
Und Anna Biselli, hallo und guten Abend. War zumindest vorhin noch da und jetzt, ach hier vielleicht, hallo?
Ist immer noch da.
Ah, ja. Ist immer noch da. War der falsche Regler offen. Chaos Radio macht seinem Namen alle Ehre. Wir reden heute über Datenanalyse, also was eigentlich passiert mit den ganzen Daten, die die Geheimdienste möglicherweise, man weiß es ja nicht ganz genau, also die deutschen Geheimdienstmitarbeiter sind sich auch gar nicht so sicher, dass das wirklich passiert, also die ganzen Daten, die bei uns angelegt worden sind, wie man die analysieren kann. Und es sind zwei Sachen rausgekommen, also A, es geht tatsächlich, also man kann das auch, also mit viel Geld, also mit mehr Geld, als wir wahrscheinlich sozusagen alle verdienen, aber es geht schon irgendwie einzurichten und dann ist das Problem, wie ich jetzt selber gelernt habe, nicht so sehr, dass da konkret Dinge über eine einzelne Person rausgefunden werden, sondern dass da Algorithmen verwendet werden und entbrecht mich jetzt bitte anwesende Leute, wenn ich das falsch zusammenfasse. Es gibt also Algorithmen, die laufen über diese gesammelten Daten drüber und tun dann Leute zusammen in eine Gruppe und diese Gruppe wird dann möglicherweise verdächtigt und niemand weiß ja so genau, was da passiert, weil die Algorithmen mittlerweile so komplex sind oder auch nicht so genau sein können, dass das so eigentlich Magie und Voodoo gleicht.
Ja und nein.
Also was ich verstanden habe, ist, die Algorithmen können Dinge rausfinden, diese Dinge sind aber nicht hundertprozentig sicher, trotzdem werden sie benutzt, um Leuten Eigenschaften zuzuschreiben, die sie möglicherweise gar nicht haben. Zum Beispiel, du bist ein Terrorist!
Genau. So ist das, glaube ich, schon präziser formuliert. Natürlich ist das auch für das Individuum ein Problem, diese Massenüberwachung. Weil wenn alle überwacht werden, heißt das, dass auch gegen dich etwas gefunden werden kann, wenn sie dich auf dem Kieker haben. Also wenn erstmal rausgekommen ist, ja, du bist Terrorist, dann gibt es da natürlich unglaubliche Mengen von Daten, die da rumliegen, mal zu gucken, wie schlimm du wirklich bist und wie böse du wirklich bist. Und das ist im Zweifelsfall irgendwie, keine Ahnung, wenn du nicht Terrorist bist, sondern sagen wir der politische Gegner des gerade herrschenden Diktators, auch ein Problem für dich. Also das ist dann nichts mehr, wo die Algorithmen das Problem sind, sondern wo die Überwachung das Problem ist. Also
das Algorithmen, System würde doch nie jemand missbrauchen.
Nein, natürlich nicht.
Okay, wir haben noch einen Anrufer tatsächlich, das ist der Mario. Und der hat, Achtung, ja, die Sendung hat internationale Resonanz gefunden. Mario ruft aus den USA an. Hallo und guten Abend, Mario. Mario.
Hallo.
Guten Tag. Guten Tag. Warum rufst du an?
Ich würde gerne wissen, ob diese Programme nur eine Quelle überwachen, zum Beispiel SMS oder Twitter, oder können diese Programme auch feststellen, dass ich mehrere Chats benutze oder von mehreren Accounts schreibe?
Also wir hatten die Frage sozusagen zu Teilen schon beantwortet, nämlich also Es lässt sich sozusagen erstmal nicht vollautomatisch darstellen, aber man kann sozusagen Autorenschaften von Texten tatsächlich versuchen festzustellen.
Das ist ja nicht das Einzige, worüber man Analysen machen kann, also über diese Autorenschaft, sondern auch so über sowas wie Gleichzeitigkeit. Ja? Es gibt bei der NSA eine Fraktion, die, wie mein Insider berichtet, die Pokémon-Fraktion genannt wird. Sammeln sie alle, also die wollen einfach alle Daten, alles was anfällt, wollen die haben. Und das heißt natürlich nicht nur SMS, sondern auch alle Chatsysteme, an die sie ihre Finger kriegen. Und das heißt natürlich insbesondere solche Chatsysteme, an die einfach ranzukommen sind, weil sie alle über einen zentralen Server laufen, der auch noch bei amerikanischen Firmen steht. Also wenn du bei Yahoo chattest oder sowas, kannst du davon ausgehen, dass das alles mitgeschnitten wird. Und die Analysen darüber, welche Accounts möglicherweise dieselbe Person sind, laufen dann zum Beispiel über zeitliche Korrelation. Ja, irgendwie, wann ist der Account online gegangen, wann ist er wieder offline gegangen? Gibt es möglicherweise Überschneidungen in den Leuten, die mit ihnen reden? Und da fallen relativ schnell die zusammengehörigen Accounts raus. Also wenn man sich guckt, die sich immer gleichzeitig einloggen, die sich gleichzeitig ausloggen. Und genau solche Suchen sind auch etwas, was sich relativ leicht darstellen lässt. Also wenn wir 100 Milliarden Login-Ereignisse in einer großen Datenbank haben, zu sagen, finde mal alle raus, die innerhalb von 5 Sekunden passieren, und dann die sortiert nach der Häufigkeit von Pärchen. Das ist eine typische Suchanfrage, die so ein System darstellen kann. Und da fällt dann raus, ja, irgendwie lockt sich immer da ein mit demselben System und deswegen gehören die Accounts zusammen. Geht auch auf Twitter.
Mario, ja. Beantworte das deine Frage.
Eigentlich läuft es auf was anderes hinaus. Denn auch, wenn ich nur einen bestimmten Chat benutze für Spiele, sind ja, keine Ahnung, ein paar Kriegsspiele oder was auch immer so im Internet zu spielen ist mit Clans. Wie schwer oder ist es möglich herauszufinden, dass es sich um ein Spiel handelt in diesem Chat oder könnte eine Person aufgrund dessen in ein Raster fallen, dass er ein Terrorist sein könnte, weil über Koordinaten gesprochen wird, die man angreifen will oder
okay, ähnliches. Ich versuche mal deine Frage zu übersetzen. Was du, also wenn ich richtig verstanden habe, ist, du spielst, sagen wir, nur das Beispiel wegen Counter-Strike und unterhält sich ja in einem Chat darüber, ey, da hinten in der Hausecke steht einer, schieß den mal bitte in den Kopf. Und deine Frage ist, ob jemand sozusagen, der das automatisch analysiert, unterscheiden kann, ob du da über ein Spiel sprichst oder ob du gerade wirklich jemand in den Kopf schießen willst.
Richtig.
Ah, okay, das ist die Frage. So, wir sind also bei zweideutigen Sachen angekommen. Also da hält sich jemand sozusagen über in den Kopf schießen und die Frage ist jetzt, kann das System unterscheiden, ob das zwischen einem Spiel ist oder nicht?
Also es ist natürlich für den, der die Systeme baut und der die Informationen haben will, der die Frage stellt, von hohem Interesse, dass man diese Unterscheidung treffen kann. Mhm. Man möchte ja diese sogenannten False Positives, also die Dinge, die angezeigt werden, obwohl sie gar keine echten Treffer sind, mhm, gar keine echten also Signale sind.
Man möchte den Gamer nicht zum Attentäter machen.
Richtig, genau. Weil das würde ja auch bedeuten, wenn ich jemanden erkenne als einen potenziellen Attentäter, dann muss ich oder dann wird der Staat, der Überwachende, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das zu verhindern, was ja natürlich auch ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Mhm. Und das ist, also zumindest meines Erachtens, nicht von Interesse des Überwachenden. Man möchte eine Information haben, die korrekt ist.
Das ist schon mal ein Punkt, wenn ich auf die Zunge zergehen muss. Dem Staat ist nicht daran gelegen, niemanden falsch zu verdächtigen, sondern er scheut möglicherweise einfach nur den Aufwand.
Du musst die Kosten sehen. Ja,
das sehe ich gerade, genau. So, also das heißt, er ist daran interessiert. Aber ist es denn auch umsetzbar?
Das ist sicherlich auch wieder endlich. Also was sicherlich niemanden beruhigen wird, ist, dass natürlich auch Chats in Computerspielen überwacht werden und möglicherweise sogar mit der Argumentation, naja, das wird benutzt, um Terroristen auszubilden. Das klingt erstmal ein bisschen absurd, bis man rausfindet, dass die Armeen tatsächlich ihre Soldaten an ähnlichen Software trainieren. Ja? So, also warum soll man nicht auch Häuserkampf und irgendwie sich gegenseitig Deckung in einem Computerspiel trainieren, wenn man irgendwie in Anführungszeichen Terroristen ausbildet? Das Einzige, was einen schützt, ist, dass es so viele Counter-Strike-Spieler gibt, dass man schon irgendwie noch weitere Kriterien braucht, um jemanden wirklich verdächtigen zu können.
Wir haben ja vorhin auch gehört, dass es nicht nur ein Signal gibt, woraufhin eine Entscheidung getroffen wird. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende. Es gibt viele Algorithmen, die arbeiten mit Zehntausenden von sogenannten Features. Diese Features können ganz einfache Informationen sein. Spielt diese Person Counter-Strike, ja oder nein? Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein Algorithmus eine Entscheidung trifft nur auf der Basis hin eines solchen Features.
Also tatsächlich, also um mal ein einfaches Beispiel zu bringen, möglicherweise bringe ich einen Algorithmus bei, also wenn da jemand drüber redet, dass jemand im Kopf schießt, dann guck doch mal bitte, ob von derselben IP-Adresse möglicherweise gerade auf einen Counter-Strike-Server zugegriffen wird. Und wenn ja, dann ist er vielleicht erstmal raus. Also so, also nicht konkret so, aber ungefähr so.
Kann man sich das zumindest vorstellen. Ich würde, also da kommen dann vielleicht noch Sachen dazu, wie macht öfter mal in Afghanistan Urlaub oder was man sonst noch so tun kann, was irgendwie vielleicht für sich genommen erstmal unverdächtig ist, aber wenn 3, 4, 5 von diesen Faktoren zusammenkommen. Wobei das natürlich auch immer alles Bilder sind, die in den Köpfen der Leute stattfinden, die diese Systeme programmieren. Die also irgendwie ihre Vorurteile Projektion, Narrative quasi darüber, was ein Terrorist ist, projizieren auf diese Daten, um da wieder Verdächtige rauszuziehen. Ne?
Also um Marios Frage jetzt abschließend zu beantworten, kann man sagen, also im Prinzip haben die Leute, die überwachen, da relativ wahrscheinlich Interesse dran. Man kann es aber nicht genau sagen, ob es ihnen immer gelingt.
Okay.
Es ist cool. Also ihr müsst jetzt nochmal sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich versuche nur zusammenzufassen, was ihr sagt. Okay, Mario, dann ist deine Frage beantwortet.
Ja, ich hätte auch noch eine, wenn...
Ich würde jetzt lieber Schluss machen, weil wir sagen, noch eine große gesellschaftliche Konsequenz besprechen müssen, nämlich wie wir zu diesem ganzen Zeug umgehen. Aber du kannst sie gerne auf chaosradio.ccc.de stellen. Da gibt es einen Blog zur Sendung und vielleicht kann man die dann hinterher noch beantworten.
Okay, dann bedanke ich mich und schönen Abend euch.
Bis dann. Danke. Tschüss.
Tschüss.
So, in dem Fall, also was natürlich spannend ist bei Mario, ich fange ja immer sofort an auszudenken, wenn jemand sagt, ja, da sind verschiedene Datenpunkte, die zusammenkommen. Ich meine, er ist halt anscheinend sozusagen jemand aus Deutschland, der in den USA ist. Also und dann noch so Killerspiele. Also ich weiß nicht, ob das nicht gefährlich ist. So, wir haben jetzt die ganze Zeit
drüber... Ich glaube nicht, dass er sich Sorgen machen muss.
Okay, nein. Nicht, wenn alles gut geht. Das ist ja, ne, da sind wir wie bei dem Punkt genauso. Jetzt zum Schluss noch. Joachim, du hast immer sozusagen davon gesprochen, dass das eigentliche Problem nicht so sehr in den Algorithmen und der Technik ist, die da angewendet werden, sondern in der Art und Weise, wie das Ganze verwendet wird. Was wäre denn sozusagen eine Wunschvorstellung, wie das Ganze ablaufen könnte? Also was wäre denn etwas, wo man dann sagen muss, okay, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen?
Lass mich so anfangen. Zur Wunschvorstellung komme ich am Schluss. Mhm. Also ich finde, dieses ganze Skandalon des Snowden-Skandals, das wurde von vielen Medien und auch von vielen Leuten in der Netzgemeinde so geframed, dass jetzt die Privatheit abgeschafft wäre und wir müssen jetzt über das Private neu reden und so weiter. Und ich finde eigentlich, geht es genau in die falsche Richtung. Wir müssen eigentlich mehr über das Geheime reden. Wir müssen eigentlich darüber reden, was geheim ist in dieser Gesellschaft und was wir als geheim akzeptieren in einer demokratischen Gesellschaft und was nicht. Also ist es legitim zu sagen, es gibt Dinge, die werden nur in 10 oder werden nur ganz wenigen Parlamentariern in einem G10-Gremium sozusagen dargelegt mit Rückfragemöglichkeiten und sonst darf das keiner wissen.
Also um es konkret zu machen, zu sagen, du redest jetzt davon, dass diese Geheimdienste, die diese ganze Überwachung veranstalten, auch von irgendjemand kontrolliert werden?
Ja, und wir wissen nicht, nach welcher Logik sie funktionieren, weil eben die Logik der Geheimdienste ist eben etwas, das aus ihrer Logik heraus schützenswert ist, geschützt werden muss. Deswegen ist natürlich Snowden auch das große, was ganz Schlimmes für die. Mhm. Ja, weil er deren Logik veröffentlicht hat. Und wir müssen, glaube ich, darüber reden, also wie viel Geheimhaltung können wir akzeptieren, wo ist Geheimhaltung sinnvoll, wo ist sie nicht sinnvoll und ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Aber also heißt das umgedreht, dass du schon sagst, okay, also damit, dass alles, was wir im Netz machen, irgendwie analysiert wird, damit müssen wir einfach leben und wir brauchen jetzt sozusagen eine gesellschaftliche oder politische Regelung, wie die Leute damit umgehen, vor allen Dingen die Leute, die eigentlich dafür bezahlt werden, uns zu schützen vor Gefahren.
Nein, ich finde, wir müssen gar nicht damit leben, dass alles analysiert wird, was wir tun. Okay. Ich finde, wir müssen das einfach regeln und wir müssen es bestrafen, wenn jemand gegen diese Regeln verstößt. Also ich glaube, dass sonst geben wir einen Rechtsstaat auf. Also
ja. Ich glaube, man muss auch ganz grundsätzlich das Konzept Geheimdienst in Frage stellen an der Stelle. Ja, so, das ist ja so, dass trotz dieser ganzen Überwachung, trotz dieser milliardenteuren Technik zum Beispiel die NSA einfach nicht mitbekommen hat, dass da gerade in Nordafrika eine Revolution losgegangen ist. Ja, also als das da losging in Tunesien, das haben die erfahren, haltet euch fest, auf Twitter. Ja, so, die geschätzte 90% der Erkenntnisse der Geheimdienste, wenn nicht mehr, kommen aus öffentlichen Quellen. Also sogenannte Open Source Intelligence, OSINT ist der Fachbegriff bei denen. Ja, die lesen einfach die Zeitung, wie jeder andere Mensch auch. Und natürlich braucht man, also wenn man sich jetzt mal in die Rolle eines Staates hineinversetzt, muss man wissen, was auf der Welt passiert, zweifelsohne. Aber es ist viel, viel sinnvoller, da einfach Leute einzustellen, die sich mit den verschiedenen Kulturen beschäftigt haben, die Sprachen sprechen, die irgendwie wissen, was da losgeht, die da korrespondieren, die vielleicht da auch leben, die Zeitungen da lesen. Und diese Informationen einfach sinnvoll aufzubereiten, um gesellschaftliche Strömungen zu erkennen und das, was Intelligence genannt wird, umzusetzen, nämlich eine Information für eine Regierung, die dazu führt, dass man sinnvoll auf der Basis Entscheidungen treffen kann. Und dazu braucht man diesen ganzen Schlapphutkram einfach nicht. Also zu 90% kommt die interessante Information da eh nicht daher, sondern einfach dadurch, dass man Leute fürs Denken bezahlt.
Das heißt sozusagen, die komplette Lösung ist politisch, die wir sozusagen anstreben. Das heißt aber auch sozusagen, also Worst-Case-Szenario, die machen einfach so weiter wie bisher, nur sozusagen, dass wir noch weniger davon mitkriegen. Es gibt bei dieser ganzen Technologie der Auswertungsalgorithmen eigentlich keine Art und Weise, wie man sich da zuverlässig vorwehren kann. Weil selbst wenn wir alle Inhalte verschlüsseln, können diese ganzen Sachen ja auch über die Metadaten dann funktionieren, wie wir heute auch gelernt haben. wieder gelernt haben.
Ja, also natürlich kann man auch versuchen, Metadaten zu verschleiern, indem man zum Beispiel regelmäßig sein Telefon mit seinen Freunden tauscht. Aber auch da gibt es ein ganz, nein, lustig ist das falsche Wort. Es gibt da eine Geschichte über einen Sprengstoffexperten der Hamas, der also irgendwann seinen Kopf verloren hat, weil sein Telefon explodiert ist. Und das wurde einfach, ja, da gab es so einen Onkel und der hat dann mal ein Geschenk bekommen. Und das war bekannt, dass der irgendwie also regelmäßig seine Telefone tauscht und einfach rein statistisch irgendwann dieses Telefon in der Hand haben wird. Und dann haben sie einfach bloß diese eine Nummer überwacht und gewartet, bis er dran war und dann auf den Knopf gedrückt. Dann ist ihm irgendwie irgendwo geflogen. Also auch das hat seine Grenzen mit dem regelmäßig Telefone tauschen. Technisch ist das Problem nicht zu lösen. Man kann den Leuten das Leben schwer machen. Man kann anfangen, alles zu verschlüsseln. Das ist auch das, was gerade passiert, dass viele Firmen ihre Webseiten komplett verschlüsseln, dass wenigstens dieses irgendwie auf den Knopfdruck alle Inhalte auswerten weggeht. Aber letzten Endes kann die Lösung nur eine politische Lösung sein.
Jetzt noch die Frage an euch beide, Joachim und Simon. Ihr arbeitet ja an diesen Sachen. Ja? So sagen der eine wissenschaftlich, der andere sagen praktisch mit den Händen, wenn man sagen will. Jetzt schüttelst du schon wieder den Kopf. Warum?
Ich finde, die Grenzen sind da, glaube ich, sehr fließend. Also okay. Ich finde, sehr viel total relevante Forschung findet in außerhalb der Wissenschaft statt und gleichzeitig, also was werden wir ohne Lucien? Also das ist schon, wir sind ganz angewiesen auf solche Sachen, die er entwickelt. Also die Grenzen sind da sehr fließend, finde ich.
Okay, die Frage an euch beide sozusagen, natürlich alles, was ihr an Erkenntnissen gewinnt oder an Maschinen baut, die sozusagen Analysen können, kann natürlich dann auch wiederum gebraucht werden von Leuten, die diese Analysen machen, die wir eigentlich nicht wollen. Ist das so, muss man sich mit dieser Frage auch beschäftigen, dass man da möglicherweise an Sachen mitbaut, die missbraucht werden können?
Also ganz ehrlich, bei mir überwiegt das die positiven Einsatzmöglichkeiten der Software. Mhm. Wir haben eigentlich ausschließlich über negative Sachen gesprochen, ja, wo so eine Software eingesetzt wird. Es gibt aber, ich würde sagen, wesentlich mehr Einsatzgebiete, wo diese Dinge eingesetzt werden, um, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, Gutes zu tun, aber zum Beispiel kann man auch so einen Twitter-Stream analysieren, um bestimmte Entscheidungen zu treffen im Katastrophenschutz, in der Katastrophenhilfe. Wo werden gerade im Moment Sandsäcke benötigt? Diese Informationen kommen ganz, ganz oft über solche Social-Media-Kanäle. Und dahingehend gibt es auch sehr viel Forschung. Diese Daten müssen auch sehr, sehr schnell in sehr großen Mengen analysiert werden, um anderen Menschen zu helfen. Das heißt also nicht, dass wir diese Software nicht nur bauen, damit wir jemanden überwachen können. Das ist eigentlich eher so ein Seiteneffekt des Ganzen.
Hm, okay. Wie ist es bei den Linguisten? Müssen die sich auch mit sowas beschäftigen? Was sagen die dazu?
Klar, also ich sehe das aber ganz genauso. Also ich sehe natürlich, dass bei Google natürlich Sachen in der Forschung passieren, die ganz weit vorne sind. Aber natürlich ist uns auch klar, dass von Google beispielsweise keine kritische Forschung zu erwarten ist, im Sinne von, wir zeigen auch, was nicht geht oder wo Probleme sind, oder wir machen auch eine gesellschaftskritische Forschung oder sowas. Und ich finde, deswswegen ist es auch wichtig, dass wir uns an Universitäten mit diesen Dingen kritisch auseinandersetzen und auch sozusagen, weil wir die Letzten sind, die auch tatsächlich unabhängig sagen können, funktioniert oder funktioniert nicht, oder hier ist ein Einsatzbereich, der nicht favorisierbar ist, oder also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das tut. Und natürlich ist jede Algorithmenkritik auch dazu geeignet, Algorithmen besser zu machen. Aber davor ist man nicht gefeit.
Also meines Erachtens ist die Grenze da überschritten, wo die Forschung dann geheim gehalten wird. Also gerade im Bereich der Linguistik, gerade in Deutschland sind 10 Jahre Forschung passiert, die komplett in den Tresoren verschwunden sind, die komplett beim BND gelandet sind. Also es gibt das Gerücht, dass ein ernstzunehmender Teil der Analysekapazität der NSA technisch vom BND kommt, was Sprachanalyse angeht. Und das wurde an deutschen Universitäten mit unseren Steuergeldern entwickelt und dann der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung gestellt. Und das halte ich für ein großes Problem. Dual Use wird man immer haben, egal welche Forschung man macht.
Was wird uns denn in Zukunft an Analysefähigkeiten noch erwarten? Gibt es da so einen kleinen Blick in die Kristallkugel? Was werden da noch vielleicht neue Sachen mit rein verknüpft, oder wird alles noch größer, schneller und schöner?
Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall größer, schneller und schöner. Das ist natürlich auch von Interesse für sehr viele Firmen, für sehr viele Menschen, die da auch sehr viel Kohle reinstecken können. Aber auch natürlich, ne, wir wollen uns auch weiterentwickeln. Es ist natürlich, für mich steht zumindest die technische Herausforderung hier im Vordergrund. Ich glaube nicht, dass wir so schon sehr weit aus der Steinzeit raus sind, was das betrifft.
Also ich freue mich schon sehr auf funktionierende automatische Übersetzungssysteme. Also Google Translate gibt einem so ein bisschen den Vorgeschmack davon, was alles gehen könnte, wenn es gut funktionieren würde. Ich denke, in 10 Jahren sind wir da einfach so weit. Und ich glaube, das wird schon Konsequenzen für das Leben auf dem Planeten haben, wenn die Sprachbarrieren einfach fallen zwischen den Menschen weltweit.
Ein Babelfisch in unserem Ohr. Achim, du hast ja gesagt, man weiß immer nicht, was der Gesagte mit dem Text möglicherweise gemeint hat. Gibt es da sozusagen schon Forschungsansätze, dass man sagt, okay, also irgendwie, dass man über Video und gesprochene Sprachen so, dass man vielleicht tatsächlich das, also Inhalt analysieren kann?
Also man kann, denke ich, viel machen. Das hängt einfach von unserem Begriff von Inhalt ab wiederum. Mhm. Ich weiß, es tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen rumwabere, aber also ich glaube, die Entwicklung geht eher so dahin, dass man Gespräche, also komplexe Interaktionen, also wir gucken uns jetzt immer Texte an, ne? Aber mhm. eigentlich sind es ja Interaktionen, dass man da zunächst mal in die Breite geht, dass man die ganze Diskurse, Debatten und Ähnliches, die also aufeinander bezogen sind, viel stärker mit in den Blick nimmt, aber natürlich auch gesprochene Sprache, dass man da auch weitere Daten mit einbezieht als nur das gesprochene Wort, automatisch verfügbar macht, sondern natürlich geschieht ja auch schon Blicke, Gesten und Ähnliches, dass die systematisch lesbar werden. Solche Sachen, glaube ich, werden unser Verständnis von dem, wie gesellschaftliche Bedeutung im Gespräch produziert wird, revolutionieren.
Also die Vorgehensweise ist dabei immer dieselbe, man bringt dem Computer bei, bestimmte Teile unserer Kommunikation zu katalogisieren und dann sozusagen Relationen zwischen Einzelteilen herzustellen.
Also wenn wir auf dem Stand bleiben, auf dem wir sind, ja, aber ich hoffe, die KI macht auch noch Fortschritte.
Okay, das wäre dann möglicherweise ein anderes Chaosradio, das ich an dieser Stelle auch beschließen möchte. Vielen Dank an Anna Biselli, die ja noch bei uns war. Jo. Und auf Wiedersehen, Andreas Bog.
Schönen guten Abend.
Simon Willnauer.
Vielen Dank.
Und Joachim Charlotte.
Ja, schönen Abend noch.
Das ist, glaube ich, das erste Chaosradio, das ich mir persönlich noch einmal anhören muss, weil es da ein paar erstaunliche Wendungen gab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne loswerden. Ihr könnt zum Beispiel an chaosradio@ccc.de schreiben. Ihr könnt auf fritz.de den Podcast hören. Der wird später auch nochmal auf chaosradio.ccc.de erscheinen. Und Simon wollte noch was sagen?
Ja, ich wollte nur noch mal verdeutlichen, dass egal, was man damit machen will, je mehr Daten, desto besser.
Ah ja, je mehr Daten, desto besser. Liebe Leute, ich verabschiede mich. Ich übergebe an Flo Heiler, der wird euch im Nightflight mit Punkmusik bewerfen. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.